Es riecht nach einer ganz neuen Folge Nudelduft und Spielespaß.
Mit Stefan und Simon.
Ich weiß nicht, ob du mein, du hast mein Foto bei WhatsApp nämlich gar nicht kommentiert.
Und was?
Zwar waren, genau. Der aktivste WhatsApp-User überhaupt hat es unkommentiert gelassen. Und zwar waren wir ja am Samstag shoppen und da standen wir im Thalia und da hat mich quasi Hotel angelacht.
Ja, das ist ein Spiel, was ich tatsächlich auch so eine, also mini-emotionale Verbindung zu habe tatsächlich.
Ja, ich ebenfalls. Hotel und auf Achse sind zwei Spiele, die wir als Jugendliche, also Kind, damals noch sehr viel gespielt haben mit den Eltern.
Ja, auf Achse wollte ich auch immer spielen.
Ah, auf Achse liegt hier. Habe ich mir mal irgendwann bei eBay Kleinanzeigen.
Ja, aber das ist, Thema, also, würde ich es gerne mal einfach ausprobieren, so einfach nachholen. Mal so die ganzen alten Sachen, die muss man ja mal gespielt haben. Das hat ja auch Historie, so in unserem Hobby. Allein deshalb muss man es eigentlich mal ausprobiert haben, ne?
Das stimmt, ja genau. Also so ein bisschen einmal spielen, aber gerade bei so, also ich überlege, ob wir da nochmal in der Weihnachtsfolge drüber reden, aber wir haben tatsächlich jetzt zweimal am Wochenende Hotel gespielt und es war tatsächlich jedes Mal eine große Gaudi, aber es ist natürlich nichts anderes als Monopoly, ne? Es ist kein Spiel, also das ist, man würfelt und trifft relativ wenige Entscheidungen.
Ja, auf jeden Fall. Tatsächlich ist das eins der ersten Spiele, wenn nicht sogar das erste Spiel, was ich mit den Eltern von meiner Freundin und meiner Freundin zusammen gespielt habe. Das ist auch schon wieder 10 Jahre her. Da war ich dann, ne, Fernbeziehung zu Besuch und dann haben wir so den Spieleschrank damals noch gar nicht im Hobby richtig drin. Ich kannte natürlich Spiel von früher. Dann habe ich dieses Hotel, dann hieß es nur, sollen wir nicht Hotel spielen? So, keine Ahnung, was es ist. Und aufgebaut, es sieht natürlich sehr cool aus, ne? Natürlich diese 3D-Buildings und das zieht einen natürlich direkt. Ich muss sagen, dass es mich damals auch nicht so komplett abgeholt hat, aber es war dann trotzdem irgendwie so ein Event tatsächlich.
Ist genau das. Es sieht cool aus. Das ist ein Event. Es dauert viel zu lang übrigens. Also das ist so.
Wie diese ganzen kapitalistischen Spiele.
2,5 Stunden haben wir dann so langsam gesagt, okay, wir machen jetzt mal langsam Schluss. Das Spiel war noch nicht zu Ende.
Du machst ja auch nichts außer im Kreis rumlaufen und ein bisschen was kaufen und so.
Genau.
Ne?
Das ist nur Geld hin und her. Ne? Dann kommst du wieder auf die, also es ist ja Monopoly eigentlich. Ne? Hotel ist ja eine andere Form von Monopoly.
Das geht auf jeden Fall in die gleiche Richtung, ne?
Ja, also aber schon ziemlich deckungsgleich.
Ja.
Und ja. Aber ja, wir hatten trotzdem viel Spaß gehabt.
Also, ja, ist das, die neue Auflage, ne?
Das ist die neue Auflage,
genau. Alle paar Jahre neu aufgelegt. Ja, siehst du, und bei uns Iron Forest, ich kann es nur nochmal betonen von der letzten Folge. Wir machen jetzt ja hier 3 gespielt Folgen hintereinander, ja, aber das kommt auch daher, dass wir einfach viel spielen und wir noch für die nächsten Wochen andere Sachen geplant haben. Aber ich muss sagen, Iron Forest, letzte Folge, ich halte daran fest, wir haben jetzt weit über 10 Partien gespielt und es macht mir einfach Riesenlaune. Die Szenarien sind so abwechslungsreich. Ich hoffe echt, dass das noch irgendwie in den Retail kommt, damit mehr Leute in den Genuss kommen, weil Flicking-Spiele, ist auch irgendwie mein Genre. Ich mag das auch gerne.
Schnipsspiele, ja, bin ich immer, aber das hatten wir schon in der letzten Folge, ne? Und da übrigens an alle, die Folge nicht gehört haben, ja.
Aua.
Shame on you. Direkt hier auf Stopp
nachholen
und sofort erstmal dabei reinhören. Aber ist ein Hit von dir, ne? Sagst du, leider nicht zu kaufen momentan.
Ja, und wir haben tatsächlich jetzt auch in der Zeit nochmal uns so ein bisschen vorgenommen. Wir haben ja fürs nächste Jahr geplant, einen Krimi-Spezial zu machen, wo wir so ein bisschen durchgehen, was sind so Krimi-Spiele, die es aktuell gibt, welche Anbieter gibt es, für wen ist was. Und wir haben jetzt auch Tiefenrausch gespielt. Vom Noctis Verlag haben wir ein Rezi-Exemplar bekommen. Ich werde jetzt noch nicht zu viel drüber quatschen, aber ich bin fasziniert, wie unterschiedlich die Zielgruppen für diese Spiele sind. Ne? Also bei dem einen ist viel, viel mehr Lesen, bei dem anderen überhaupt kein Lesen, bei dem anderen geht es mehr um mathematische Rätsel, bei dem anderen geht es überhaupt nicht um. Es ist super kreativ, super interessant, dass jeder da irgendwie so seinen Platz in der Nische findet und deshalb umso besser, dass wir uns vorgenommen haben, dann nicht ein Ranking, aber so ein Roundup quasi darüber zu machen. Freue ich mich nächstes Jahr. Wir werden bis dahin auf jeden Fall noch die restlichen Sachen spielen, die wir hier haben. Ja, aber wir haben uns natürlich heute wieder spezialisiert auf 2 bzw. 3 Titel. Du hast noch ein paar kleinere Updates zu spielen, die ich schon gespielt habe, aber die du jetzt auch mal gespielt hast. Genau. Und ich bin gespannt. Was hast du uns mitgebracht heute, Stefan?
Ja, ich würde sagen, wir fangen erstmal mit was Leichtem an und zwar auch weiter abarbeiten, den Essen-Pile, der hier im Hintergrund steht. Und zwar habe ich mitgebracht Cards und Karma. Und das ist quasi das Kartenspiel von Rogers of the Ganges. Ein hervorragendes Eurogame. Ich weiß gar nicht, wie findest du das?
Ich habe es nie gespielt. Es ist traurig. Gespielt? Ja, das ist traurig. Und Spoiler, ich möchte es jetzt auch spielen. Ich bin ja ein großer Dice-Placement-Fan und finde auch diesen Mechanismus mit 2 Siegpunktleisten, die sich gegenseitig treffen, total interessant. Irgendwie, ich weiß nicht, warum ich es noch nie gespielt habe. Keine Ahnung, aber ich habe es auf jeden Fall vor. Es spricht mich an. Ja.
Absolutes Top-Spiel übrigens. Ne? Also ganz weit oben auch bei mir. Finde ich hervorragend, mechanisch ganz, ganz toll und eben quasi wie Arche Nova oder vor Arche Nova ja eben noch die aufeinander zulaufenden Siegleisten, die quasi sagen, wenn sie sich treffen, dann hast du eben gewonnen. Kein Siegpunktsalat, das ist immer wieder sehr erfrischend.
Ja.
Auf jeden Fall. Hier der Nachfolger, das Kartenspiel, ne, von Markus und Inka Brandt eben, die ja auch vor allem durch die Exit-Spiele wahrscheinlich am bekanntesten geworden sind. Village fällt mir noch ein und dann verließen sie einen auch. Du kennst bestimmt noch mehr.
Boah, nee. Also ich meine, die hätten auch noch, ich guck gerade mal.
Ich habe schon. Andor Junior steht hier.
Ah ja, stimmt, natürlich.
Das fanden wir auch sehr gut übrigens.
Das habe ich noch nicht gespielt tatsächlich. Nochmal haben sie, glaube ich, mal. Jetzt begeben wir uns ins Fern. Doch, nochmal haben sie, glaube ich, auch gemacht. Ja, ist egal. Also ich glaube, das meiste Geld haben sie auf jeden Fall mit den Exit-Spielen gemacht, weil sie irgendwie so viele Spiele da rausgebracht haben und da auch die Nische gefunden haben, die sie komplett abfeiert, glaube ich. Ich bin überhaupt kein Exit-Fan, aber sie können eben auch was anderes als Exit-Spiele.
Ja, und sie hatten im Vorfeld, wir sprachen auch schon mal drüber, so eine Roll-and-Write-Version von Rogers of the Ganges gemacht, Dice Charmers. Liegt hier, wie so oft, aber habe ich noch nicht gespielt und bin jetzt auf das Cards & Karma vor allem deshalb aufmerksam geworden, weil unser guter Freund der Michael von Million Board Games, unbedingt reinhören, toller YouTube-Kanal, also reinschauen natürlich, der hatte das auch sehr gefeiert, ne, und war da sehr begeistert von. Was ist es? Es ist ein simples Kartenspiel, also simpel im Kennerspielbereich und für 2 bis 4 Leute. Wir haben es tatsächlich nur zu zweit bisher gespielt und glaube jetzt, ohne es wirklich gespielt zu haben, würde ich sagen, kann man natürlich auch spielt sich auch zu dritt und viert wahrscheinlich okay, aber gefühlt ist das ein hervorragendes Zwei-Personen-Spiel. Da kommen wir aber gleich nochmal zu. Wie gesagt, Kennerspielbereich. Und wenn man jetzt Rogers of the Ganges kennt, hat das aus meiner Sicht ja eben 2 Mechaniken, die quasi dem Spiel den Charakter geben. Das eine sind eben, dass du 2 aufeinander zulaufende Siegpunktleisten hast. Das ist, glaube ich, Geld und Karma. Und so ist es auch quasi hier, dass du was Vergleichbares hast. Und zwar hat jeder vor sich 6 Karten liegen. Und das Ziel ist es, diese umzudrehen. Wer zuerst diese 6 Karten umgedreht hat, hat das Spiel gewonnen. Und du kannst jede Karte quasi immer durch den Verbrauch von entweder 3 Karma-Punkten oder 6 Geldpunkten umdrehen. Und dann eben kriegst du dann oft noch einen kleinen Bonus dazu. Aber das ist so ein bisschen die Logik, dass du immer 2 Möglichkeiten hast, näher zum Sieg zu kommen. Entweder versuchst du eben diese Karma-Punkte zu bekommen oder eben Geld. die zweite Mechanik, und die wird oft vergessen bei diesen bei diesen parallelen Siegpunktleisten, auch bei Riders of the Ganges, ist immer die Frage, wie kriege ich neue Würfel? Na, also Würfel sind auch bei Riders of the Ganges als auch bei diesem Kartenspiel die Hauptressource. Also ich möchte immer irgendwelche Aktionen kaufen und dafür muss ich Würfel ausgeben. Und da sind zwei Sachen relevant, einmal die Farbe des Würfels und die Augenzahl des Würfels. Und das gleiche Prinzip haben sie in dem Fall so abgebildet, dass die Karten doppelseitig sind. Also auf der vorderen Seite ist eigentlich die Aktion, die man ausführen will. Und auf der Rückseite ist dann ein Würfel aufgedruckt. Und einer bestimmten Farbe mit einer bestimmten Zahl. Und dafür kaufe ich mir dann Karten aus einer Auslage. Und das ist übrigens an dieser Stelle eigentlich schon das ganze Spiel. Ich habe Handwürfelkarten auf der Hand, gebe die aus und kaufe mir dafür Aktionen aus der Mitte. Jetzt, wo du gerade so sagst, ja, mir fällt ein, du hast das schon gespielt, richtig?
Ich habe es schon gespielt. Ich habe ja, wie gesagt, das große Rajas noch nicht gespielt, aber hatte die ganze Zeit bei dem Spiel das Gefühl, oh, jetzt will ich eigentlich den quasi die Vorlage spielen. Jetzt möchte ich das große Rajas of the Ganges spielen. Fand aber trotzdem, dass die Mechaniken schön miteinander verzahnt waren und es sich irgendwie organisch angefühlt hat. Aber du hast ja den direkten Vergleich quasi zwischen den beiden Titeln.
Ja, ja, also, ne, also das sind zwei Titel, die unterschiedliche Gefühle wecken und auch also wirklich diese beiden Mechaniken sind ähnlich. Aber es sind natürlich schon komplett unterschiedliche Spiele. Ne? Das Rajas of the Ganges ist schon ein bisschen komplexer, in Anführungsstrichen. Das ist jetzt auch wahrscheinlich nach den normalen Definitionen kein Expertenspiel, sondern eher ein Kennerspiel. Und aber hier reden wir über eine Art von Spiel, die mir in den letzten Monaten oder im letzten Jahr, würde ich sagen, sehr wohlgesonnen ist. Und zwar sind das so Kennerspiele, die ich in 40 Minuten runterspiele und trotzdem eine sehr anspruchsvolles Erfahrung dabei habe. Ne? Also mein großer Favorit, den du jetzt nicht so magst, aber ist die Gilde der fahrenden Händler auch noch bei uns. Aber gehen ja auch ähnliche vergleichbare Spiele so in dieser Kategorie. Und allein, ne, wenn du Familie, Arbeit und so weiter hast, das ist immer eine Art von Spiel, die habe ich sehr zu schätzen gelernt. Nach dem Motto, hey, du kommst abends nach Hause, bist jetzt nicht mehr der Fitteste vielleicht, anstrengender Tag, noch Kinder ins Bett bringen und es ist schon spät und du musst wieder früh raus und einfach mal sagen, okay, ich will jetzt eben nicht noch 5 Stunden Hegemonie spielen, sondern zu zweit auch schwierig, ja, aber eben mal ganz schnell noch eine Partie zum Abschluss, wo du sagst, das kennst du. Und da ist diese Art von Spiel generell immer sehr willkommen bei uns im Haus.
Ja, es hat halt die Absackerlänge, ne? Und ich habe es tatsächlich auf dem beim Brettspieltreff gespielt. Grüße an den André, der ja auch schon bei uns zu Gast war. Der hat es mir gezeigt und hat gesagt, hey, guck es dir mal an. Und ich wusste von Michael, okay, der findet es auch super. Dann habe ich gesagt, ja klar, machen wir. Und wir haben es tatsächlich auch super schnell runtergespielt. Von den Regeln her würde ich sagen, kommt man auch eigentlich ganz gut rein. Ich fand es im Spiel gar nicht so unentscheidend, was man tut. Also es war auf jeden Fall, gab es einige Entscheidungen, die man trifft. Und ich glaube, es gibt auch wirklich viele verschiedene Strategien. Und ich mochte es doch. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich es mir jetzt sofort einsacken würde und sagen würde, ja, los geht's. Sondern ich glaube, ich wäre dann doch eher bei dem größeren Bruder von, ja, also das normale Rajas, wo ich sagen würde, das reizt mich jetzt noch ein bisschen mehr. Aber ich verstehe, was das für eine Nische füllt. Eben dieses Feierabend-Absacker-Spiel, wenn man doch nicht, ich sag mal, was Leichteres spielen will, sondern wirklich nochmal auch ein bisschen Grips dabei haben möchte. Und ich glaube, der Zeitfaktor ist, glaube ich, bei vielen einfach ein sehr, sehr großer. Und da sprichst du eben auch was an, weswegen, glaube ich, auch das Spiel designt wurde. Ich kann mir echt gut vorstellen, dass das auch genau die Zielgruppe ist, für das das Spiel gemacht ist.
Ja, du jetzt so ein bisschen auf, wie gut ist das Spiel eigentlich hindeutend, ist das für mich so ein Spiel gewesen, dass ich über mehrere Partien habe, mehr schätzen zu lernen. Also tatsächlich, das ist wieder so ein typisches Beispiel, ne? Michael war sehr begeistert davon. Nach der ersten Partie dachte ich so, ja, okay, war ganz nett. So. Und dann haben wir es aber öfters gespielt, keine Ahnung, jetzt 5, 6 Mal. Und mit jeder Partie wurde das tatsächlich nochmal deutlich interessanter für uns, weil das zu der Art von Spielen gehört, wo man sagt, die Mechaniken und das Game Design ist eigentlich doch richtig clever durchdacht. Und zwar, da sind so viele Sachen dabei, ob es diese Karten sind, dieses, allein schon die Tatsache, du kannst ja sehen, welche Farben der Gegenüber auf der Hand hält für Würfel. Und dass du irgendwann an einem Punkt ankommst, wo das wirklich relevant wird, wo du siehst, okay, er kann sich das jetzt nicht kaufen, also kaufe ich mir dieses Gebäude nicht, weil es geht ums Optimieren. Ne? Das ist wirklich, wie optimiere ich meine Züge so gut? Du willst am besten immer schauen, dass du auch irgendwie neue Karten auf die Hand kriegst, Ressourcen, um die wieder ausgeben zu können. Es ist ein super schönes Wettrennen, auch hier das gleiche Gefühl wie bei Rogers of the Ganges, dass du eben ne, keinen Punktesalat hast, sondern du siehst wirklich, okay, ach verdammt, der andere hat jetzt schon ein Gebäude vor, ich muss gucken, sonst bin ich hinterher. Und die Mechaniken greifen da eigentlich unglaublich schön ineinander ein, dass du mittlerweile dann auch gucken musst, und deshalb finde ich es zu zweit eigentlich hervorragend, dass du wirklich schauen musst, okay, was hat der andere, der könnte jetzt tatsächlich dieses Gebäude gebrauchen. Es gibt so gewisse Karten, mit denen du ja wieder neue Würfelkarten auf die Hand nimmst. Und das ist auch immer eine Möglichkeit, nicht nur die Würfel zu holen, die dir auch fehlen, sondern auch wirklich zu schauen, ob du explizit dem Gegner irgendwelche Karten wegnehmen kannst. Und diese Sachen, die finde ich im Zweispielerspiel nochmal, also wie gesagt, ich habe es nicht zu dritt oder viert gespielt, aber fand es zu zweit extremst gut. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass wenn ihr das öfter spielt, dass da auch so ein bisschen so eine Dynamik reinkommt. Hm. Und das normale Rogers of the Ganges würde ich, glaube ich, dann wiederum lieber zu dritt spielen, glaube ich. Ja, aber uns hat es auf jeden Fall man braucht, glaube ich, jetzt auch da nicht großartig lange Reden drüber halten. Ich fand es aber ein sehr schönes Spiel bis jetzt. Würde sagen, das ist so eine 8 von 10 bei uns, okay, und hat Potenzial für mehr. Also uns hat das sehr gut gefallen. Das ist so ein bisschen, also dieses typische Kartenspiel, was du einfach anfängst zu spielen, wo sich vielleicht auch so, was man mit in Urlaub nehmen könnte. Es braucht immer ein bisschen mehr Platz auf dem Tisch, aber machbar. Und ja, hat uns tatsächlich gut gefallen, wird erstmal hier bleiben. Also da ist alles, theoretisch alles möglich. Also könnte man auch sein, dass man irgendwann sagt, okay, jetzt ist doch der Reiz ein bisschen verloren gegangen nach 10 Partien, dann ist es vielleicht doch eher eine 7 von 10. Aber bisher hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wie gesagt, vor allem, das ist eben so ein mechanisches Dingen. Gegeneinander zu zweit, glaube ich, hervorragend.
Ja, werden wir dann ja in der Jahresrückblicksfolge vielleicht nochmal von hören. Oder eben auch nicht, dann wisst ihr Bescheid.
Ja, genau. Kostet auch, glaube ich, irgendwie um die 22, 25 Euro nach dem Dreh. Dafür ist, glaube ich, ganz okay.
Ja, wunderbar. Dann mache ich mal weiter.
Simon, was hast du uns von der Messe aus Essen mitgebracht? Oder ist es eventuell gar kein neuer Hype-Titel?
Ja, ich heb mir die zwei Messetitel tatsächlich für gleich auf. Tatsächlich war es ein Wunsch unserer ZuhörerInnen, auch mal ältere Spiele zu besprechen. Und tatsächlich habe ich jetzt ein altes Spiel nochmal, kennengelernt überhaupt. Wir haben es in unserer BGG Top 100, glaube ich, weiß gar nicht, hatten wir das da noch drin? Ich weiß auf jeden Fall, dass es Anfang diesen Jahres da noch drin war. Und jetzt nicht mehr. Jetzt ist es aktuell so bei Rang 120 ungefähr. Es ist aus dem Jahr 2011 und es ist ein Stefan-Feld-Spiel. Und dazu muss man sagen, dass mein Verhältnis zu Stefan-Feld bisher so
zwiespältig ist.
Zwiespältig, ne? Also bei Überbogen von Burgund müssen wir überhaupt gar nicht sprechen. Das ist ein herausragender Titel. Und darüber hinaus habe ich aber auch nicht so viel gespielt hier. Castles of Tuscany fand ich zum Beispiel nicht so spannend. Bei Marrakesch würde ich sagen.
Marrakesch
fand ich gut, aber nicht so gut, dass ich sagen würde, muss ich auf jeden Fall mir holen, möchte ich jetzt noch mehr spielen, sondern es war mir ein bisschen zu lang. Ich weiß, ich gehe dem André schon auf den Keks, dass wir Aquasphere jetzt endlich mal spielen, weil er ist ja großer Stefan-Feld-Fan. Und das Spiel von Stefan Feld hat er aber nicht gespielt. Und ich bin da drauf gekommen im Zuge dessen, dass ich ja so ein bisschen nochmal mich vertieft habe in gewisse Mechanismen bei Brettspielen. Ich bin ja so ein Typ, der geht dann komplett rein und will alles davon haben, von dem Mechanismus oder den neuen heißen Scheiß. Und es geht um den Mancala-Mechanismus. Wir haben auch Amritsa gespielt. Das hat mir nicht so gut gefallen, war ja ein Hinweis von einer Zuhörerin. Jetzt habe ich aber Trajan für mich entdeckt. Und ich muss sagen, dass das Spiel mich, ich will nicht sagen geflasht hat, weil dafür habe ich noch zu wenig Partien gespielt. Aber es hat mich wirklich, wirklich begeistert.
Du musst vielleicht nochmal, wenn ich da kurz reingrätschen darf.
Den
vielleicht
Mancala-Mechanismus.
Wollte ich gerade sagen, nochmal erklären. Ich glaube, dass der nicht jedem ein Begriff ist. Auch ich könnte, glaube ich, nur so
genau
sagen. Was
das also ist. Der Mancala-Mechanismus basiert auf dem gleichnamigen Spiel und ich meine, das ist aus Afrika. Es ist so im Jahre 700 ungefähr verortet. Und es geht eigentlich darin, dass wir so Bohnen haben, die in verschiedenen Mulden sind. Und wir entleeren eine Mulde und platzieren die Bohnen in die darauffolgenden Mulden. Das klingt jetzt crazy, aber die letzte Mulde, in der wir etwas reinlegen, da passiert etwas mit. So kann man sich das vorstellen. Das ist so ein bisschen Rechnen, ein bisschen Puzzeln. Und ich denke, was sind denn so die größten Vertreter des Genres? Ich würde sagen Five Tribes,
hätte ich auch
gedacht. Fantastisches Spiel, das müssen wir unbedingt noch spielen, weil ich glaube, das könnte dir sehr, sehr gut gefallen. Und ansonsten gibt es eben nicht so viel. Amritsa wurde mir ja empfohlen. Qua Vale finde ich ja auch mittlerweile sehr, sehr stark. Haben wir auch schon, weiß nicht, 20 Partien gespielt hier als abstrakten Absacker. Aber Trajan macht das Ganze eben nicht so, wie man es jetzt vermuten würde. Es ist eigentlich ein typisches Stefan Feld-Spiel. Das heißt, Thema geht rund um das antike Rom. Und wer Stefan Feld kennt, der weiß, Thema ist ihm eigentlich auch so ein bisschen egal. Stefan feiert das. Aber ich muss sagen,
feier
mich stört es auch nicht. Mich stört es auch nicht, muss ich sagen. Warum? Wenn du an Bogen von Burgund denkst, Stefan, was würdest du sagen, ist so das, was dir am Bogen von Burgund am meisten gefällt? Jetzt habe ich dich hier überrumpelt, aber ich bin mal ein.
Natürlich, ne, also der Hauptmechanismus, also, dass du natürlich überlegst mit meinen beiden Würfeln, wie setze ich die am effektivsten ein und dann eben gucken, welche Gebäude du kaufst und in der Hoffnung, dass du dann die passenden, die dir vielleicht noch fehlen, um die Boni zu bekommen, also dass du immer diese runden Boni, dass du so Felder voll machst, das am ehesten.
Also ich finde, Bogen von Burgund ist für mich vor allen Dingen so ein Mix aus ganz verschiedenen Mini-Mechanismen. Na, also bei dem Wasser gehst du mit deinen Dingens vor und bestimmst den Startspieler. Dann hast du bei den Tieren eher so einen Sammelmechanismus. Du hast bei den Gebäuden eher so die Siegbedingungen, die du am Ende erfüllen möchtest. Und ich finde, Trajan ist bisher das Stefan-Feld-Spiel, was am nächsten für mich auch an Bogen von Burgund rankommt. Denn wir haben auch ganz viele verschiedene Abteilungen auf dem Spielplan, die allesamt so ein bisschen anders funktionieren, die man punktesalattechnisch alle auch gut bedienen kann. Man kann aber auch ruhig welche weglassen. Das ist auch okay. Und das finde ich eigentlich immer ganz spannend. Der Hauptmechanismus ist eben dieser Mancala-Mechanismus. Das heißt, wir haben Steine in Mulden und müssen die ringsherum platzieren, in die nächsten Mulden werfen und aktivieren dann die Aktion, bei der der letzte Stein rauskommt. Dabei wollen wir aber noch versuchen, möglichst so Bonusplättchen, die wir im Laufe der Partie sammeln, mit den Farbvoraussetzungen quasi zu füllen. Das heißt, es ist auch noch entscheidend, wo platziere ich welche Farbsteine eigentlich. Ich gehe da jetzt nicht näher ins Detail, weil das kann man sich nicht vorstellen. Es ist sehr abstrakt. Aber ich kann euch sagen, dass dieser Aktionsmechanismus wirklich richtig viel Spaß macht, weil es nicht purer Mancala ist. Also es ist nicht so, dass ich alles zerdenken muss, sondern ich kann auch einfach spielen. Aber ich kriege auch, zumindest wenn ich das als Teil des Puzzles annehme, kriege ich auch richtig Extraaktionen und Punkte. Und das ist auch so ein bisschen Stefan Feld, diese, ich kriege hier noch eine Extraaktion und dann mache ich da noch was. Das finde ich, ist in diesem Spiel auch total da. Ne? Wir haben verschiedene Mechanismen, die ineinander greifen und das macht einfach Spaß. Und ich habe jetzt überlegt, spreche ich da jetzt schon drüber, weil wir ja irgendwie noch nicht so ganz fest haben, wie vielen Partie sprechen wir überhaupt über Spiele.
Ja, ich bin dann, wenn wir Lust haben.
Genau, und das ist das Fazit, weil ich dachte auch, sind zwei Partien, weil ich habe erst zwei Partien jetzt gespielt. Ist das denn genug? Und ich würde sagen, bei Seti ist das nicht genug. Bei Trajan ist es aber genug. Warum? Weil man sich da, glaube ich, einfach wohl mitfühlen muss. Ich glaube, das ist ganz individuell von Spiel zu Spiel unterschiedlich. Aber ich habe jetzt verstanden, was das Spiel macht. Und ich würde auch sagen, ich habe auch weiterhin richtig Lust auf das Spiel. Es gibt verschiedene Mechanismen. Es gibt etwas, was ist kartengesteuert. Dann gibt es eine Leistenkletterleiste so ein bisschen. Dann gibt es Gebiete erobern. Aber alles super simpel. Würde auch sagen, ich verstehe nicht ganz, warum es bei einer 3,64 steht von der Schwierigkeit. Also für mich ist das kein Expertenspiel. Das ist so wie Bogen von Burgund eben, ne? Von der Schwierigkeit. Ich glaube, da kannst du echt gut komplex reingehen. Aber du kannst das auch, wenn du die Regeln geblickt hast, erstmal so vor dich hin ein bisschen spielen, weil das Spiel dich eben an vielen verschiedenen Stellen belohnt. Na, ich würde es jetzt auf einem ähnlichen Niveau einordnen.
Ich kann mir gut vorstellen, dass die 3,64 vielleicht ja auch aus einer Zeit kommen, wo vielleicht 2011 ist das erschienen und dann, dass da vielleicht das in so einer eher anspruchsvolleren Region war und mittlerweile sich das auch von der Boardgame Geek, von den Usern vielleicht ja auch mehr, dass du bereiter bist, eher komplexere Sachen zu spielen.
Ja, definitiv.
Aber du würdest sagen, es ist Bogen von Burgund sehr ähnlich. Also wenn ich jetzt Bogen von Burgund mag, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ich hier auch glücklich werde.
Zumindest wenn du diesen Mechanismenmix magst, wenn du sagst, okay, ich kann auf das gehen, ich kann auf das gehen, ich muss immer abwägen, wann ist die Zeit für was, dann könnte dir das gefallen. Ich finde es von den Mechanismen her sehr, sehr stark. Ne? Also wenn wir es jetzt mit einem Marrakesch vergleichen, finde ich, ist Trajan wirklich nochmal eine Liga drüber. So, in den ersten Eindrücken, weil es clever ist und weil es wirklich auch zeitlos ist. Wir sprechen hier von einem Spiel, das ist 13 Jahre alt und das fühlt sich für mich so an, ich sag mal, bis auf die Optik, die man bei Stefan Feld immer mal wieder anmerken könnte.
Ja, zu Recht.
Also ich verstehe zum Beispiel nicht, warum Awaken Realms Puerto Rico jetzt schon wieder neu auflegt. Also ich hätte mir jetzt eine neue Version von Trajan mit tollen, hübschen Boards und krassen Ressourcen und so. Das hätte ich mir gewünscht. Ich glaube, dass das tatsächlich, also das würde ich mir auch, wenn das jetzt noch zukünftig rauskommt, ich glaube, das würde ich backen. Bin ich ehrlich. Das ist ein Spiel, das ist vom Grafikdesign in die Jahre gekommen, vom Spieldesign überhaupt nicht. Und ich glaube, dass das dir auch sehr gut gefallen würde, gerade weil du Bogen von Burgund sehr gerne magst und dieser Mechanismus, dieser, wie wähle ich meine Aktion aus, so gut überlegt sein muss, ohne jetzt überkomplex zu sein, das macht schon Spaß.
Bogen von Burgund sehr gerne mögen, würde sagen, ist eines der besten Spiele überhaupt. Mhm. Ich hatte mal vor Ewigkeiten über 3 Jahren gelesen, dass das eben so eine Ansammlung von Spielmechaniken ist und dass sie es aber nicht schaffen, diese gut zu verknüpfen.
Das Gleiche könntest du über Bogen von Burgund, glaube ich, auch sagen. Würde ich
naja,
jetzt mal
bei
sagen.
Bogen von Burgund, also ich wie gesagt, ich kenne es nicht. Ne? Das ist jetzt wirklich nur ein Kommentar, den ich mal, weil ich auch gerade in meinen Anfängen meiner Brettspielzeit hatte ich nämlich auch überlegt, mir das zu besorgen. Und habe es dann, glaube ich, genau deshalb nicht getan. Bogen von Burgund hätte ich immer gesagt, das ist ja mit diesem Würfelmechanismus, ich wähle was aus, so hatte ich das verstanden. Das ist ja mal der Hauptmechanismus bei 3 Jahren, dass es mehr so unterschiedliche Mechanismen sind, aber wirklich nur Hörensagen jetzt. Ne? Also was, wenn du sagst, es ist nicht so, dann.
Also ich finde es sehr ähnlich. Mal. Also ich habe das Gleiche gehört, aber ich kann es nicht so ganz nachvollziehen, muss ich sagen. Also für mich hat das. Also ich habe gehört, das sind so Minispiele. Überhaupt nicht. Sehe ich ganz anders. Ne? Dadurch, dass du eben über, also die Aktionen sind auch miteinander verknüpft. Wenn du zum Beispiel Gebäude baust in der Stadt, immer wenn du das allererste Gebäude dieser Art baust, kriegst du eine Bonusaktion in einem anderen Gebiet beispielsweise und kannst zum Beispiel Handel betreiben oder so. Also dieses typische Roll-and-Write-Geschichte. Also nee, ich denke, es ist nachher Geschmackssache. Ich finde es nicht. Nee. Ich finde gerade den Auswahlmechanismus einfach super clever und du kannst dich eben auch auf verschiedene Sachen spezialisieren. Klar, du machst das so wie bei Burgen von Burgund, du machst von allem irgendwie etwas, aber für die ein oder andere Geschichte machst du eben ein bisschen mehr. Ne? Und du hast auch, finde ich, du hast auf jeden Fall auch Interaktion. Ne? Das ist ja für dich auch immer wichtig, dass man so ein bisschen mit den Mitspielern interagiert. Es gibt so einen Run auf so Sachen, die am Spielende gewertet werden. Der Erste bekommt, darf sich eins aussuchen, bei den anderen wird dann ja das Schlechtere gewertet. Ich weiß gar nicht, ob es bei 3 oder 4 Spieler überhaupt, ich glaube, da gibt, die gehen leer aus, die dritten und viertplatzierten. Also ich fand es sehr austariert, ich fand es wirklich clever und ich stehe jetzt aktuell tatsächlich nach 2 Partien, ne, das ist jetzt mit Vorsicht zu genießen, diese Wertung. Es ist keine finale Wertung, aber so aktuell würde ich tatsächlich sogar sagen, eine 9/10. Ne? Also für mich ist das wirklich richtig gut und ich weiß, dass ich das in der Sammlung definitiv behalten werde. Natürlich mit Potenzial nach oben oder unten. Aber so als Abwechslung zu Burgen von Burgund finde ich das wirklich toll. Ne? Und vielleicht kommt ja irgendwann mal eine Neuauflage mit coolen Plättchen und schönem Design nochmal oder weiß ich nicht. Aber ich finde, es war völlig zu Recht in den Top 100 bei BGG.
Ja, steht auch immer noch bei einer 7,8 und bezahlt man momentan so ungefähr 43, 44 Euro für.
Gebraucht kriegt man das auch recht gut. Ne? Wer da gerne sucht, das ist halt fürs Alt. Oh, ich sehe gerade, es gibt sogar von den Geek Up Bit-Set, also das sind ja die vom BGG-Store, gibt es tatsächlich diese Plättchen, die ich gerade angesprochen habe, in Acryl. Kostet dann zwar so viel wie das Spiel selbst, aber...
ja, die sind immer teuer.
Nein, mache ich nicht. Nee. Ich warte
für
9 auf
von 10 Spiel kannst du schon mal investieren?
Ja, hast du ja auch nicht. Ja, wenn ich's in der Zeit bis zu 10 Mal gespielt habe, nächste Messe, wer weiß. Was hast du
Ich bin gespannt. Ja, nochmal kurz noch eine Anmerkung zum Mancala-Mechanismus. Und zwar gibt es von, ich weiß nicht, ob du Gerhards Spiele kennst. Das ist so ein Holzspiele-Verlag. Also der ist auch immer auf der Messe vorhanden. Die haben, musst du mal schauen, die haben sehr hochwertige Holzspiele. Und die haben, wenn ich das zumindest richtig sehe, auch eine Mancala-Version. Also zumindest habe ich sie gespielt im Urlaub, denn da, wo wir in Urlaub fahren, der hat diese Apartment, die haben Gerhards-Spiele ohne Ende und da schauen wir immer so ein bisschen rein. Ja. Generell sind sehr teuer tatsächlich. Also
ja, ich sehe es.
genau. Halt sehr hochwertig.
Das ist ein Lacerda, ist das.
Ja, je nachdem. Ne? Also da gibt es unterschiedliche Varianten von und das heißt, was diese Bao heißt das?
Bei ja, das ist glaube ich die Deluxe, also das ist mit 4 Lines irgendwie.
90 Euro, ne? Und ist aber auch, also im Urlaub habe ich das mit meinen Kindern mal gespielt und es ist genau das, ne? Du nimmst aus einer Reihe raus und gehst dann da rein, soweit ich das noch in Erinnerung habe.
Ja, aber tatsächlich habe ich das natürlich auch. Also das war eins meiner ersten Spiele, die ich irgendwann mal als Junge geschenkt bekommen habe mit 6, 7, 8 Jahren. Und ich habe das immer noch. Und ich habe Simone gesagt, komm, lass uns das doch jetzt auch nochmal spielen. So aus Jux. Jetzt haben wir jetzt schon so viele Mancala-Spiele ausprobiert. Lass uns das doch auch nochmal machen. Und dann sagte sie, ja krass, ich habe das irgendwie noch nie mit den richtigen Regeln gespielt, weil bei meinem Spiel damals keine Beilagen. Und da haben wir das gespielt und ich merkte, ja, okay, nee, dann spiele ich lieber Trajan. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sagen würde, okay, das ist jetzt, dann lieber Quavale, muss ich ehrlich sagen. Quavale macht das Ganze richtig clever, super schöne Absacker, sieht gut aus, 4 gewinnt meets Mancala, super einfach zu lernen, schwer zu meistern. Das normale Mancala würde ich jetzt nicht sagen, dass ich das jetzt jedem empfehlen würde. Das wäre bei mir jetzt so bei einer 5/10, 6/10, allerhöchstens würde ich sagen. Ja. Aber ein wichtiger Mechanismus und deshalb auch zu Recht in der Brettspielsammlung von mir oder meinem altem Ich.
Ja, jetzt stehe ich ja vor der Wahl, ob ich eher nochmal 5 Tribes als nächstes angehe oder Trajan.
Du kommst zu Besuch und dann spielen wir beides. Ganz einfach.
Schon ist die Lösung gefunden. Ja, ich mag das ja nicht, wenn du hier mit so 9 von 10 und 10 von 10 Spielen ankommst, weil dann muss ich ja immer hingehen und das
sagen,
kontrollieren.
Ist scheiße.
Ne? Ja, und, ja, ja, nee, ja. Nee, nicht sagen, das ist scheiße, sondern es ist ja, also es ist ja oft ein guter Hit dabei. Deep Rock Galactic war ich beim letzten Mal, geht so.
Habe ich von einigen gehört tatsächlich, dass sie nicht so begeistert waren. Ja. Bei Trajan würde ich ein 20 draufsetzen, dass du das magst.
Ja, ist natürlich, ne, wenn es nah an Burgen von Burgund ist, glaube ich. Ja, also.
Du wirst sagen, ja, ist ein gutes Spiel, aber ich spiele Burgen von Burgund lieber. Das ist so eine 1:1 Stefan-Aussage.
Das könnte gut
sein. Es gibt kein Entweder-Oder, es gibt nur ein Und.
Deshalb spiele ich dann doch lieber Five Tribes als nächstes.
Gut.
Tatsächlich wollte ich seit Ewigkeiten Troyes noch nachholen. Troyes.
Ich kann
ich
das
weiß
auch
nicht, wie das ist. Halt auch so, ne, ist auch Dice Placer, meine ich. Mhm. Aber zumindest suchst du dir so Würfel aus.
Ich kann übrigens das Roll and Write nicht empfehlen. Das fand ich nämlich nicht so stark.
Okay.
Ja. Ich kenne das Original nämlich leider auch nicht, aber. Ja, sieht auch wild aus.
Ein Spiel, was du sehr stark fandest und über das ich zumindest kurz reden wollte, bevor ich dann zu einem anderen Spiel komme, ist Dison Crusoe. Und zwar hast du das vorgestellt in irgendeiner der letzten 3, 4, 5 Folgen. Und ich mache es mal ganz kurz. Es ist ein Solospiel. Es ist ein Solospiel, welches aus so einer bestimmten Serie stammte, die ich jetzt gar nicht mehr so parat hatte. Wo
Solo Games of the Month. Das ist so ein Gamefound-Ding, wo jemand ja quasi jeden Monat versucht, irgendwie Solospiele rauszubringen. Ja, genau.
Und du warst so nett und hast es mir mal ausgeliehen. Und dann habe ich mich mal auf die Reise begeben. Es ist, wie gesagt, Solospiel und auch, würde ich sagen, ein Spiel, wer da nochmal genauer reinhören will, hört sich eben die entsprechende Folge an, wo du en Detail drüber redest. Es ist aber folgendermaßen beschrieben. Ich würfel 3 Würfel von der Mechanik jetzt erstmal nur und platziere diese und muss dann irgendwie eine Aufgabe erfüllen. Generell gibt es unterschiedliche Aufgaben bei dem ganzen Spiel. Ne? Ich bin Robinson Crusoe, ich bin auf einer einsamen Insel, es geht ums Überleben, es ist ein Solo-Survival-Game, könnte man sagen.
Ja.
Ne? Es hat, und es hat beim Spielen bei mir relativ schnell, abgesehen vom ersten Spiel, welches ich natürlich falsch gespielt habe und mich entsetzt bei dir gemeldet habe und gesagt, was ist das denn für ein Scheiß?
Da habe ich auch gesagt, das kann doch nicht
und
jetzt dein Ernst
sein. Nee, Stefan, da hat so irgendwas falsch. Und dann habe ich natürlich, lag der Fehler bei mir. Nichtsdestotrotz, für mich kam vom Spielerischen bei diesem Würfeln sehr schnell Under Falling Skies Feelings auf. Warum? Weil ich nämlich, weil beide etwas ähnlich machen, und zwar in der Regel, nicht immer, aber oft ist die höhere Würfelanzahl hilfreich, sprich besser für mich. Sie hat aber genauso einen negativen Effekt. Und zwar das Nette bei dem Spiel ist, dass dieser negative Effekt nicht sofort eintritt, sondern quasi eine Runde später.
Ja,
also wenn ich
gemein.
In dieser Runde eine 6 einsetze an einer bestimmten Stelle, dann kann das dann dazu führen, dass entweder schlechtes Wetter ist oder irgendwelche irgendwelche Tiere mich angreifen. Und das ist immer ganz nett, weil das quasi so eine gewisse Planbarkeit einfach auch nochmal mit ins Spiel reinbringt. Aber generell war sofort so ein bisschen Under Falling Skies Vibes da bei mir. Und ich muss sagen, mir hat das Spiel relativ viel Spaß gemacht, denn weil ich es anders als Under the Falling Skies hier das Thema, finde ich, viel besser rüberkommt. Ne? Also du hast ja wirklich hier, abgesehen von der Mechanik an sich, so dieses Gefühl, ich weiß nicht, die zweite Mission, das ist jetzt ja kein Spoiler, also das sind die offenen Karten, die hier liegen, muss man auf den Berg hoch und da die Fahne hissen.
Ja.
Und dann stehst du quasi und du hast aber nur so und so viel Runden dafür Zeit. Also das ist immer alle, du musst immer eine Aufgabe erfüllen, hast dann in der ersten Mission 4, die ist wirklich nur so zum Einsteigen und dann bis später nachher, ne, 15 Tage oder so Zeit. Und du stehst da schon allein vor der Wahl, wie ich mir das so vorstellen könnte, wenn ich denn in der Situation wäre. Gott bewahre, dass das nie passiert. Okay, rüste ich mich jetzt erst nochmal weiter aus? Gehe ich noch nicht los? Versuche ich erst nochmal ein paar Items zu craften und gehe dann erst los? Oder versuche ich schon mal die ersten Schritte zu machen und mache mich dann auf den Weg? Und dieses Gefühl, also fand ich erstmal extremst thematisch für so ein kleines Würfelspiel. Du hattest es damals ja auch verglichen, so ein bisschen gleichzeitig mit dem Original Robinson Crusoe, und kann dich heute ein bisschen mehr nachvollziehen, dass du da vielleicht sogar auch, du hast ja damals gesagt, das hatte ich ein bisschen mehr in den Bann gezogen als das, wie heißt der Originaltitel, die Abenteuer des Robinson Crusoe von Portal Games, ne, das große Survival Game, das komplexe ältere. Also ich habe viel Spaß damit gehabt, aber ich hatte so ein paar trotzdem mechanische Kritikpunkte generell. Und zwar hatte ich tatsächlich ab und zu mal so ein bisschen schlecht gewürfelt. Und wo man sagen würde, okay, da hast du halt Pech gehabt. Aber wirklich so der erste Wurf war dann irgendwie 5-5-6 oder sowas. Also wo du quasi in die erste Runde des Spiels startest mit auf jeden Fall extremst negativen Ergebnissen. Und hier ist nämlich mein größter Kritikpunkt an dem Spiel, dass die Ideen sind zum Teil echt gut, aber du hast gefühlt so ein paar Schwachpunkte. Zum Beispiel, dass wenn du jetzt so eine hohe Zahl, wenn du 6 in deinem Wurf drin hast, dass es eigentlich immer Sinn macht, die als erstes zu benutzen. Also für die Zuhörer da draußen, das Entscheidende ist, in welcher Reihenfolge man die nutzt. Und den Würfel, den man zuerst nutzt, da gibt es kein negatives Ereignis. Und das ging so ein bisschen in die Richtung, wo ich dachte, ja, okay, also da kommt es schon sehr seltenst vor, dass ich dann diese Situation habe, wo das passiert. Ich weiß nicht, du guckst schon so, als ja, sagst du, nee, will ich dich widersprechen?
Es kommt drauf an. Also witzigerweise ist das Timing super wichtig bei dem Spiel. Und zum Beispiel, wenn du oben auf dem Berg stehst und die Fahnen errichtest, was ja das Ziel in diesem Szenario ist, bei dem anderen Szenario startet man da zum Beispiel, da gibt's keine wilden Tiere. Das heißt, du kannst da auch ruhig deine 6 hinlegen, da passiert nichts. Zum Beispiel. Ne? Das ist total unterschiedlich. Und manchmal muss man auch eben diesen Schaden in Kauf nehmen, um überhaupt das Szenario zu schaffen. Ich weiß nicht, bis welches Szenario du gespielt hast, aber ich würde sagen, so ab der Mitte zieht es von der Schwierigkeit her auch wirklich nochmal richtig krass an, dass du auch wirklich in jeder Runde auch die optimalen Aktionen versuchst zu nutzen und dadurch auch dann Schaden in Kauf nehmen musst. Ne, dazu kommt ja auch noch, dass du einen optionalen Würfel hast, den du auch drehen darfst, wenn du möchtest. Also ich finde, das Spiel gibt dir schon auch anhand der Ressourcen, mit denen man ja auch den Würfel und Plus, Minus manipulieren kann oder den bewegen kann, gibt dir das Spiel schon die Möglichkeiten, die Sachen zu manipulieren. Aber ja klar, es ist nachher ein Dice Placer. Du musst mit den Sachen klarkommen, die du würfelst.
Und ich fand's, es hat mir erstmal viel Spaß gemacht, ne, um dem vorwegzunehmen, vor allem wegen der thematischen Komponente. Aber, und natürlich hast du recht, ne, am Ende irgendwann, je länger das Spiel voranschreitet, umso eher bist du dann ja auch bereit, eben zu sagen, okay, jetzt muss ich mich weiter bewegen und dann ist es auch okay, jetzt bin ich auch perfekter ausgerüstet für, um eben Schaden in Kauf zu nehmen, entweder durchs Wetter oder eben durch diese Tiere. Aber sehr oft fand ich so, dass ich dann dachte, okay, alles klar, jetzt guckst du erstmal hier, der erste Wurf. Also du willst ja gerade in den ersten Tagen die beiden zweiten Würfel relativ gering halten. Beziehungsweise dann ist es ja auch so, dass der dritte Würfel, was auch immer, dass du den auch nochmal speziell, da ist ja dann nur die 5 und die 6 schädlich. Und dass du, wenn du dann eben in dieser Region gewürfelt hast, dass du versuchst eben da 3 oder 4 zu platzieren. Und das ist immer so etwas, wo ich gedacht habe, da hätte ich mir mehr Abwechslung gewünscht. Ich habe nicht mit dem lila Würfel gespielt tatsächlich, also das habe ich immer nur mit dem grauen, der einem ja die Möglichkeit dann gibt, zurückzugehen. Und es waren auch natürlich, also ein großer Teil des Spiels ist es ja wirklich dann auch mit den Ressourcen nachher zu haushalten und dadurch die Bewegungen zu beeinflussen. Aber ja. Ich glaube generell, dass ich so das Gefühl hatte, da wäre vielleicht noch mehr drin gewesen. Weil die Ideen an sich, die in dem Spiel stecken, die finde ich eigentlich sehr clever. Und das macht overall auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß. Mhm. Wie gesagt, das waren halt eben so hier und da ein, zwei Sachen, wo ich dachte, ah, geht so. Ich fand die Rechnerei immer so ein bisschen nervig. Also, dass
das finde ich geil.
Das naja, wenn du, also gerade wenn du da mit dem grauen Würfel hast oder zurückgehen kannst und dann bist du immer, okay, wenn ich jetzt eine 5 habe, auf welches Feld komme ich dann? Also da hätte ich mir vielleicht so einen Kreis gewünscht oder so, dass ich immer ein bisschen...
Das super.
Ja, also ja, da haben
wir... Ich fand das richtig gut gelöst, tatsächlich. Das hat auch ein bisschen was von Mancala tatsächlich, weil du ja so viele Felder gehst, wie der Würfel Augenzahl
hat. Aber was
hat.
Fandst du daran gut gelöst?
Ja, ich fand das spannend, dass man mit dem einen Würfel zurückgehen kann, mit dem anderen kannst du, oder nach vorne, mit dem anderen kannst du ihn umdrehen und so, du hast...
Ja, genau, aber Moment, aber was ich kritisiere ist, also dass diese, die allein schon die Rechnerei, die Übersichtlichkeit, also den Mechanismus an sich fand ich gut, aber diese Übersicht, dass ich jetzt gucken muss, okay, 5 Felder, dann bist du da, jetzt könnte ich noch 1 ausgeben, dann bin ich 1 weiter, oder doch das, dann wieder das, vor allem dieses dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, okay, dahin.
Das, nee, habe ich überhaupt nicht das Problem gehabt, tatsächlich.
Ja, okay, also das fand
aber
ich
aber Mathe ist ja auch so, nicht jedermanns Sache, ne?
Meinst du, das ist ein Zeichen dafür, dass das nicht meine Stärke ist?
Ich weiß nicht, zählen.
Es geht ja wirklich nicht um zählen, sondern es geht ja wirklich darum, dass du einfach jedes Mal dann gucken musst, also du bist halt da immer am also die Optionen sind dir nicht direkt ersichtlich. So.
Ich weiß, was du meinst, aber bei mir war das ganz anders. Für mich war das so voll drin. Das war für mich, also ich könnte ja auch auswendig diesen Kreis sagen. Ich glaube, ich habe es einfach sehr exzessiv gespielt. Das kann auch sein.
Ja, wahrscheinlich, ja. Wie ich dich kenne. Aber für mich war das so ein bisschen, wo ich dachte, boah, finde ich jetzt eher ein bisschen belastend. Und das Zweite, was ich halt schwierig fand, ist, dass eben ja nicht alle, ich würde ja fast nur so, ne, wie viel, vier von den Feldern ja wirklich stark davon profitieren, wenn du hohe Zahlen würfelst. Mhm. Also diese eigentliche Idee von Under Falling Skies, die hat dann so ein bisschen gefühlt in der Umsetzung geschwächelt. Wo ich gesagt hätte, ist es zu oft dann auch der Fall, wo du sagst, okay, ich gehe einfach diesen einen Schritt oder nutze es dafür.
Ja, okay. Weiß ich nicht.
Ich sehe schon, wir haben
ja. Ja, ist ja nicht schlimm. Die Meinung kann ja auch ein bisschen auseinandergehen. Ich freue mich, wenn du es mir wieder bringst.
Ja, nee, ich fand es so schlecht, das habe ich direkt weggeworfen. also tatsächlich, nee, also erstmal nochmal kurz. Ich sagte es die ganze Zeit, weil ich glaube, das hätte wirklich richtig noch ein mega gutes Spiel sein können. Mit etwas mehr Investmentaufwand vielleicht auch. Ne? Ich hätte mir noch auch bei der Progression noch so ein paar kleine Sachen gewünscht, die. Also auch das, also und es ist wirklich gut gemacht. Also dass du das mit den Werkzeugen, die du dir machst, dass du dir nachher selber die Werkzeuge aussuchst. Also es hat super viel coole Ideen. Und es ist ein gutes Spiel, aber kein sehr gutes.
Ja, okay, sehen wir anders. Ist ja nicht schlimm. Ich finde es fast schon perfekt. Ich kann die Kritikpunkte nachvollziehen, aber sie sehr anders. Das ist ja auch okay.
Wäre jetzt auf jeden Fall, also die große Stärke von dem Spiel ist auf jeden Fall auch so dieses thematische Beiwerk. Ne? Also das ist wirklich
sieht auch super aus,
mechanisch so, cooles, ne? Spiel. Ja, absolut. Auch mit diesen, dass du da rumläufst und auf der Karte. Für mich war es aber auch so, dann nach, ich glaube, ich habe bis zur 5. Mission gespielt, ich musste dann nicht mehr so die 6. und die 7. spielen. Ne? Das war, ja. Ich dachte, ja, okay, das ist
so
auch gut.
So weit bin ich, glaube ich, auch nicht
dann gekommen. Irgendwie so 7, 8 Partien oder so. Das reicht mir jetzt auch so. Das war, dafür hat es das jetzt seine Schuldigkeit getan. Jetzt ein anderes Spiel.
Du wolltest nur ganz kurz darüber sprechen.
Ja, das ist jetzt.
Jetzt ist es ein bisschen eskaliert hier. Jetzt 20 Minuten drüber gesprochen.
Ich kann das andere, ich versuche das mal ganz kurz zu halten.
Ja, das interessiert, glaube ich, mehr Leute. Das ist jetzt blöd.
Sollen wir trotzdem kurz mal reingehen?
Ja, natürlich. Ich will ja auch wissen, wie es ist.
Und zwar habe ich mir geholt Gloomhaven, Knöpfe und Krabbler. Und das ist ja wieder ein quasi der dritte, nein, nicht der dritte, der vierte Teil, ja, Frosthaven kam ja auch noch rein. Ne? Also die Reihenfolge ist ja, glaube ich, zuerst gab es Gloomhaven. Und das Besondere bei Gloomhaven, oder nicht das Besondere bei Gloomhaven per se, aber es ist eigentlich eine Riesenbox gewesen damals mit unendlich viel Inhalt und Spielzeit. Ich habe es auch nicht zu Ende gespielt, wir haben es irgendwie so ein bisschen über 20
Wer
Missionen.
Wer hat das schon, ne?
Gut, ja, das ist richtig. Wer hat das schon? Und dieses Spiel hatte damals und hat es heute immer noch, hat er das Problem, wie so viele Spiele dieser Art, dass du es aufbaust. Ne, es ist ja ein Kampagnenspiel und dann belagert es erstmal deinen Tisch und auch nicht wenig Platz von demselbigen. Und dann spielst du auch gern begeistert, aber seltenst ja so, dass du es dann komplett durchspielst und dann kommt irgendwann so dieser Knackpunkt, dass du es eigentlich mal wegräumen musst, aus irgendwelchen Gründen, weil du einfach nochmal ein anderes Spiel spielen willst und dann es wieder neu auszupacken, ist immer so ein Riesendrama gewesen. Mit Pranken des Löwen, welches übrigens der beste Einstieg für Gloomhaven ist, ist das Problem etwas geringer geworden, weil einfach die Box kleiner ist und jetzt haben die guten Herren sich gesagt, okay, wir können das noch besser. Und sie haben quasi versucht, die komplette Gloomhaven-Experience in die kleinstmögliche Box reinzupacken. Und Simon guckt jetzt wahrscheinlich gerade schon Bilder im Internet an.
Ich kenn's. Ich weiß, wie klein das Ding ist. Ja.
Ja, ne? Wie sagen wir, was ist vergleichbar? Ne? Das sind so, ist wie so eine Deckbox von einem Trading-Card-Spiel, so eine, in der Größenordnung. Ne? Steht hier neben, ne? Das ist so, ja. Ungefähr.
Ja, so eine Deckbox, kann man gut beschreiben. Ja,
genau, so eine Deckbox halt. Ne? Und da haben sie jetzt wirklich gedacht, okay, lass uns mal schauen, was wir da alles reinpacken und ungefähr Gloomhaven abzubilden. Der Witz daran ist so ein bisschen, es heißt Knöpfe und Krabbler, weil, und das ist jetzt direkt in der ersten Mission, man wird quasi geschrumpft und muss quasi dann sich da durch die Fantasy-Welt kämpfen und das so geschrumpft sind, ist quasi alles an dem Spiel, inklusive der Spielkarten und auch der Miniaturen, denn es sind auch wirklich kleine, winzige Miniaturen dabei. Und Gloomhaven hat vor allem so drei Mechaniken, würde ich sagen, oder zwei Mechaniken, die es ausmacht. Das einmal ist diese Kartenmechanik, die ich auch nach wie vor immer sehr gut finde. Das andere sind die Monster-Decks, die ich tatsächlich immer zum Teil kritisiere, weil sie zu random oft sind. Und generell ist irgendwie eine Story dabei. Und das haben sie tatsächlich alles relativ schön in diese kleine Box gepackt. Und sie haben sogar eine Mechanik dazu noch entwickelt, die ich so gut finde, dass ich sie mir auch fürs Originalspiel wünsche. Und bei Gloomhaven ist es immer so, dass du für deine Aktionen suchst du zwei Karten aus. Davon nimmst du immer eine obere. Die oberen Aktionen sind meistens immer Kampf, die unteren Bewegung und du kombinierst quasi zwei Karten. Und bei diesem Spiel haben sie es so gemacht, dass die Karten eine A- und eine B-Seite haben. Die B-Seite oft eben dann eben eine andere Mechanik und du, nachdem du eine Karte ausgespielt hast, ist sie nicht weg, wie im Original, sondern du darfst sie umdrehen auf die B-Seite und danach nochmal spielen. Mhm. Ansonsten ist es relativ ähnlich, dieses Kartenprinzip, wenn du einmal alle Karten wieder aufnimmst, musst du eine Karte abwerfen. Dadurch hast du auch so einen Countdown-Timer, der sich so ein bisschen unter Zeitdruck setzt. Aber diese Spielmechanik allein finde ich tatsächlich hervorragend. Und die hat mir sehr viel Spaß bereitet in diesem Spiel. Und ich bin bis heute überrascht. Also das ist hier neben hier auf meinem Schreibtisch auch wirklich auf einem Mini-Feld aufgepasst. Es ist alles irgendwie mit Karten gelöst. Und es ist, würde ich sagen, wirklich bis auf ein paar kleine Abstriche schon sehr nah dran an so
cool
dem Spielgefühl, was ich von einem normalen Gloomhaven kriege. Und es hat auch seine Schwächen, und da kommen wir sofort drauf, aber generell Preispunkt hier 20 Euro. Und dafür
Solospiel,
ist
ne?
Solospiel, genau, ganz wichtig.
Muss man natürlich dazu sagen.
Es ist wirklich ein Solospiel. Ne? Also das ist, du spielst die Missionen relativ schnell runter. Sie sind wohl, also was heißt relativ schnell? Tatsächlich hast du auch hier, wie bei Gloomhaven, immer sitzt davor. Oh, welche Karte spiele ich jetzt? Die Kritikpunkte, was es bei dem Spiel nicht gibt, es gibt keine besonders coole Progression der Charaktere. Das fehlt mir tatsächlich auch. Mhm. Also, dass man sagt, man spielt nachher, dann darf man mehr Karten mal austauschen. Es gibt Stufe 1, Stufe 2 Karten, ist jetzt auch egal. Aber es gibt jetzt nicht so diese schöne Charakterprogression, die man von einem normalen, von jedem Dungeon Crawler oder so kennt. Das finde ich ein bisschen schade. Das, was darüber hinwegtauschen lässt, ist, dass du einfach jederzeit deine Charaktere austauschen kannst. Also es sind 6 unterschiedlich spielbare Charaktere dabei und wenn dir der eine irgendwann langweilig ist, kannst du einfach den anderen nehmen.
Ja.
Die Story ist okay. Also da hätte ich mir zwischendurch vielleicht noch ein paar Kleinigkeiten mehr gewünscht. Also soweit ich das sehen kann. Also eigentlich nicht. Nee, also,
ist ja ein Mini-Solo-Spiel, ne?
Moment, ich bin hier unfair. Ich glaube, ich finde die Story sogar gar nicht so. Ich kann das auch nicht gut. Ich glaube nicht, dass es meine Stärke ist, sowas gut zu beurteilen, weil ich da viel zu wenig Erfahrung habe. Fand das aber eigentlich okay. Dass die Karten, also ihr spielt wirklich die Figuren, bewegt ja auf einer Skat-Karte, also auf einer normalen Magic-Karte. Größen-Map, also das ist, ne, ihr dreht die Mission um und dann ist da so eine Map drauf gezeichnet und da bewegt ihr quasi ein paar Klötze und so. Das kann man nicht, darf man nicht gegenstoßen. Thema Gilde der fahrenden Händler.
Aber ist auch klar bei so einer Minischachtel, ne?
So, jetzt 2 wichtige Sachen zu bedenken. Mir gefällt das besonders gut, so gefühlt wegen meiner Lebenssituation, wo wir vorhin auch drüber sprachen, so dass ich sage, das ist ein kleines Spiel, was ich es manchmal zwischendurch rausholen kann, weil ich es einfach selber nicht schaffe, das normale Gloomhaven zu spielen momentan.
Ja.
Und da bin ich jetzt quasi in der Frage, wenn jetzt jemand anders auch sagt, ja, das ist auch mein Problem, dann könnte das hier eine gute Alternative sein. Aber nach wie vor ist das schon die abgeschwächtere Version von einem Dungeon Crawler. Ne? Das muss man sich bewusst sein, wo man auch eben auf Sachen verzichtet.
Aber ich glaube, das ist logisch. Wusstest du übrigens, wie das Ganze entstanden ist?
Tatsächlich überhaupt gar nicht.
Ja, das Spiel ist von Joe Klipfel. Das ist tatsächlich derjenige, der Rome Fate of an Empire, das ich hier als Solo Game of the Month gerade geliefert bekommen habe, auch gemacht hat. Und das war
da
wohl, glaube ich,
der Kreis.
Das schließt sich nämlich der Kreis. Ich war auch gerade begeistert. Und zwar ist es wohl so, dass das in der Corona-Zeit als Print and Play entstanden ist. Und damals habe ich das schon wahrgenommen. Das war nämlich damals auch in der BGG Hotness dabei. Damals noch als Gloomholden. Und er hatte das als Spaßprojekt quasi released. Also nicht released, aber zur Verfügung gestellt. Und ich finde schön, dass das jetzt auch unter dem richtigen Label quasi rausgekommen ist. Das ist ja auch so ein bisschen so ein Ritterschlag, wenn keiner der ursprünglichen Designer auch dabei war. Und ich finde, es sieht auch sehr schön aus. Ne? Also sowohl das Cover als auch das Spiel selbst hat ja so seine Optik, wo ich sage, ja, und jetzt, wenn ich da so viel drüber höre, habe ich irgendwie auch Bock, jetzt Pranken des Löwen mal anzufangen.
Ich wäre extremst gespannt, was du dazu sagen würdest. Da hätten wir, glaube ich, eine interessante Folge drüber.
Vielleicht fangen wir ja im Urlaub jetzt an, wer weiß. Ich schlage es mal nachher vor.
Ich kann es dir auch jederzeit hier mitgeben.
Ja, ich habe es tatsächlich zu Hause. Also, okay. Es liegt hier seit 2 Jahren rum. Ja, aber irgendwie
da liegt es gut.
Man findet ja immer Ausreden.
Noch eine Bemerkung am Ende. Ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich jetzt so der ganz clevere Wurf war, das so in diese kleine Schachtel zu packen. Das ist natürlich witzig. Und wenn du sagst, es gibt eben diese Story da im Hintergrund, das ist dann wahrscheinlich das Ausschlaggebende gewesen. Aber so dieser Gedanke, dass ich ein schnell aufbaubares Gloomhaven habe, welches ich mal ebenso spielen kann, alleine. Ein kleines bisschen größere Packung, um zum Beispiel auch einfach den Spielstand besser zu saven. Also mal eben zu sagen, auch das räume ich mal eben vom Tisch und wieder auf oder schieb's mal eben beiseite. Das ist auch hier machbar, aber ein paar Kartenhalter oder so da drin, die haben halt hier viele Kompromisse eingegangen. Zum Beispiel die Items, die du dir erspielst, sind dann Teil der Questkarten. Wenn du dann eine Quest bestehst, dann haben die oben unteren Rand so Items, dann kann man die benutzen. Und das sind ein paar Kompromisse, wo ich gedacht hätte, ein bisschen größere Verpackung, hätte auch gerne 5 € nochmal mehr kosten dürfen, wäre vielleicht auch nochmal nicht schlecht gewesen. So ist natürlich ein nettes Gimmick, aber fürs Spiel hätte ich mir vorstellen können, dass es gar nicht so verkehrt gewesen wäre, da kleines, größeres Investment sein. Ich bin mir unsicher. Don't know, wir werden es nie herausfinden. Trotzdem von mir eine klare Empfehlung. Also für jemand, der sagt, ich brauche, fände das mal interessant. Für mir fällt es auch schwer, so ein Spiel generell zu spielen. Und da habe ich es deshalb vorgestellt mit Dees on Crusoe, weil ich sage, für mich ist dann nochmal das interessantere Spiel.
Was würdest du für eine Nummer geben?
Oh, keine Ahnung. 8,5.
Das ist stark. Das ist stark.
Sowas in der Richtung. Ja, also das lebt halt viel von Gloomhaven und der Mechanik, ne? Und eben dem Gedanken, dass ich hier in eine kurze Zeiteinheit diese trotzdem ein schönes mechanisches Rätsel einfach drin habe, ne? Mit den Karten zu überlegen, welche spiele ich, was mache ich. Ja.
Ja, cool.
Und kostet 20 Euro wahrscheinlich, kriegst du es mittlerweile, ich weiß nicht, ob mittlerweile günstiger verfügbar ist. Ich könnte mir vorstellen, dass, wenn ein bisschen Zeit noch dahin fließt, dass du es für 17, 18 Euro kriegst. Und dafür ist wahrscheinlich sehr schöne Spielzeit für 18 Euro.
Ja. Ja, schön. Meins ist günstiger, mein nächstes Spiel.
Noch günstiger als 18 Euro?
Ja, 12 was Euro, glaube ich, kostet es. Es ist ein Spiel, was Stefan natürlich begeistern wird, weil wir wissen alle von seinem Skat-Trauma. Genau. Der arme Kerl. Ich quäle ihn hier durch. Aber ich bin ja hier derjenige, der immer für die Stichspiele nochmal eine Fahne hochhält. Und ich glaube, ich habe so das Stichspiel des Jahres für mich erstmal gefunden. Also es liegen noch hier ein paar. Und ich habe auch viele noch nicht gespielt von der Messe. Das liegt einfach daran, dass wir dazu noch nicht gekommen sind, weil man eben eigentlich 3-4 Leute braucht. Und meine Familie eigentlich dafür prädestiniert ist irgendwie, war aber bisher keine Zeit. Nichtsdestotrotz gab es ein Stichspiel, was ich unbedingt schnell spielen wollte. Und erstaunlicherweise habe ich richtig viele Partien hinbekommen. Und das, obwohl es ein Stichspiel für genau 3 Personen ist. Also dein Skat-Trauma lebt. Es geht um Robotrick. Das ist ein Stichspiel, was wieder komplett einzigartig ist. Und ich finde das ja total toll, ne? Wenn man so ein Genre wie das Stichspiel-Genre hat, wo man so viele kreative Ideen bekommt. Und wenn man sich den Pitch von diesem Spiel anhört, denkt man, ja, weiß nicht, klingt das jetzt so spannend? Denn wir spielen ausschließlich zu dritt, aber haben einen vierten Mitspieler und das ist ein Roboter. Das ist eine KI quasi. Das klingt jetzt wie so ein schlechtes Ding, wie man es irgendwie von, weiß ich nicht, irgendwelchen Spielen kennt, die man eigentlich nicht zu zweit spielen sollte und man muss irgendwie noch ein Auto mal dazu nehmen. So kann man sich das hier auch vorstellen. Aber, und das finde ich total interessant, habe ich bei keinem anderen Spiel bisher erlebt, der Automa ist quasi das, worum das Spiel konzipiert ist. Also es ist total interessant. Worum geht's? Ganz normal das Stichspiel. Wir müssen bedienen, wir müssen Farben ausspielen. Und das Interessante ist aber, wir sehen alle Karten von dem KI-Spieler. Ja, das heißt, die Karten sind auf dem Tisch offen für jeden zugänglich. Und es wird eine zufällige Karte gezogen. Da sind echt viele dabei. Ich weiß nicht, ob es 10, 15, 20 sind. Die quasi anzeigen, wie der Roboter spielt. Das heißt, wenn der Roboter bedienen kann, wirft er die höchste Karte ab oder die kleinste Karte. Es wird geschaut, wenn er nicht bedienen kann, womit sticht er dann oder wirft er einfach nur ab. Es wird geschaut, wenn er den Stich beginnt, mit welcher Karte beginnt er. Das heißt, das ist eine Information, die für alle zugänglich ist am Tisch. Und das ist schon mal sehr clever, weil ich ja genau weiß, wenn ich jetzt eine niedrige Karte ausspiele, dann wird der Robo mit genau der Karte bedienen. Das heißt, ich kann schon darüber nachdenken, okay, wenn ich das spiele, dann bekomme ich den Stich auf gar keinen Fall. Oder, weiß ich nicht. Oder die anderen müssen drüber gehen. Denn das Kluge ist...
Spielen wir alle gegen den Roboter?
Nee, wir spielen alle für uns. Jetzt kommt nämlich der Clou. Und zwar, derjenige, der den Stich gewinnt, bekommt nicht die Karten, sondern bekommt die Karte von die Robo reingespielt hat, als Pluspunkt vor sich ausliegend. Ja. Wir haben aber nur Platz für 3 positive Karten. Das heißt, jeden Stich, den wir über 3, und wir sind ja nur zu dritt, ich glaube, es sind 12 Karten immer, oder 12 Stiche immer, jede dieser Karten, die wir über diesen 3 bekommen, sind Minuspunkte. Und zwar genau der Wert, der draufsteht. Das heißt, wir müssen genau kalkulieren, wann nehmen wir welchen Stich, weil wir wollen natürlich nicht die niedrigen Karten haben, aber vielleicht am Anfang spielt Robo nur die kleinen Karten rein. Das heißt, wir wollen erst später ans Spiel kommen. Und wir müssen uns die ganze Zeit daran anpassen. Das sorgt für enorm viel Chaos am Tisch. Ich würde sagen, die erste Partie war Katastrophe. Wir haben alle absolut versagt. Ich weiß nicht, wie viele Minuspunkte wir am Ende hatten. Die zweite Runde lief schon besser und jetzt nach 3-4 Runden würde ich sagen, spielen wir es sogar wirklich kompetitiv und gucken, wie können wir den anderen so ein bisschen noch einen reinwürgen oder gucken auch, ja, okay, ich will erst ganz spät. Das Interessante ist nämlich auch, am Anfang gehen wir zwei Karten noch an den nächsten Mitspieler nochmal weiter. Das heißt, wir wissen auch so ein bisschen, okay, wenn ich das anspiele, ne? Gibt natürlich auch Trumpffarbe, aber das ist das gesamte Spiel. Wir spielen das über 3 Runden und dann wird geguckt, wer hat am wenigsten oder am meisten Punkte. Und derjenige, der den meisten Punkt hat, hat natürlich gewonnen. Aber ich muss sagen, dass dieser Automat, ich finde das total genial. Also es war am Tisch eine absolute Spannung, weil alle, also diese Informationen sind offen und es klingt jetzt nicht so spannend, aber wenn man...
Doch, doch.
Ja?
Also tatsächlich, ich habe generell ein Problem mit dieser Art von Spiel. Und ist jetzt nicht so mein Favorite, aber so wie du es erklärt hast, hört sich das wirklich clever an. Ne? Nach dem Motto, dass ich, okay, ich weiß genau, was er macht. Ich weiß natürlich nicht, was die anderen machen. Ich habe aber ein bisschen Informationen. Ich gebe ihnen 2 Karten, kann vielleicht sehen, was sie bedienen müssen.
Ja.
Und mit diesen 3 Karten, dass ich nicht mehr als diese 3 Striche kriegen kann, das hat ja auch so, weshalb ja auch Wizard oder
genau.
Wie heißt das hier, Skull-Dings,
Skull-King,
Skull-King so populär geworden sind. Ne? Eben genau, also zumindest nicht drüber zu kommen. Also kann das schon, also so wie du es erzählt hast, würde ich sagen, ja, oh, das hört sich clever an.
Ja, ist es auch. Und vor allen Dingen wird es dann wirklich hirnzwirbelig, wenn Roboter in der einen Runde immer die kleinste Karte abwirft und in der nächsten wirft er immer die größte Karte ab. Und so dreht sich das gesamte Spiel darum herum. Das heißt, in der einen Runde versuchen wir am Anfang überhaupt keine Stiche zu bekommen, lieber gegen Ende heraus. Und bei der anderen Runde versuchen wir sofort alle Stiche zu bekommen. Das ist so ein bisschen... Also es hat schon sowas Swingy-mäßiges, wie man es von Stichspielen öfters mal kennt. Ne? Ein bisschen Kartenglück muss auch dabei sein und so. Das haben andere Stichspiele noch ein bisschen besser gelöst, was so dieses Kartenglück angeht. Aber ich finde das bei dem Spiel tatsächlich auch nicht so schlimm. Man muss es wissen, dass es sein kann, ne? Wenn du natürlich nur die höchsten Karten hast, dann ist das natürlich was anderes als in einem anderen Spiel vielleicht. Aber hier... muss ich sagen, mir hat's gut gefallen. Und wir haben es jetzt in der gleichen Runde zufälligerweise immer beim Spieletreff gespielt. Und ich hatte wirklich Spaß dran. Und ich möchte das viel, viel mehr spielen. Ich möchte das Leuten zeigen, weil ich weiß, das ist so dieses Stichspiel-Highlight in diesem Jahr bisher für mich. Ich wäre jetzt bei so einer 9 von 10 abermals. Wie gesagt, diese kleinen Abstriche muss man wissen, dass es eben... Ja, so ein bisschen glücksabhängig auch sein kann, aber ich finde, bei so einem Stichspiel, was eine halbe Stunde geht, darf das auch ruhig mal sein. Und dafür ist der Mechanismus einfach clever genug.
Rebel Princess oder Robotrick? Welches kaufe ich mir zuerst?
Ja, das kommt ja darauf an, ob du genau 3 bist oder nicht. wenn du weißt, du hast eine
feste
Stichspiel.
Nein, also rein hypothetisch.
Ich werde mir also wieder zu dritt würde ich, zu dritt würde ich Robotrick spielen und zu viert, fünft Rebel Princess. Ich finde, es gibt einfach auch dem Spiel so einen gewissen Thrill, dass du genau weißt, okay, es kann eh immer nur 3 Spieler mitspielen. Das ist gewagt und da brauchst du eine Gruppe für, die da Bock drauf haben. Aber wenn du die hast oder wenn du weißt, okay, in meiner Spielegruppe, da mögen viele Stichspiele und vielleicht noch zu dritt so ein Absacker. Ich habe es jetzt jedes Mal mit im Gepäck tatsächlich für später, ne? Und letztes Mal ist es, glaube ich, auch nochmal auf den Tisch gekommen. Genau. Und
also, ja.
Es ist auch gekauft worden. Also die haben auch gesagt, ja, komm, direkt eingesackt.
Ja. Ich finde das ja mal befreiend, einfach zu sagen, okay, das Spiel ist genau für 3 Spieler, darauf ist es perfektioniert und nicht dieses 1-4, jetzt brauchen wir auf jeden Fall noch den Solo-Mode dazu.
Das stimmt.
Und ja, also daher, das ist auf jeden Fall für mich kein Manko, sondern finde ich super.
Ja, ich find's wirklich klasse. Also bin gespannt. Es hat ja auch einen deutschen Release, also es gibt's auf Deutsch. Auch wenn ich die japanisch-englische Version gekauft habe, ja, aber aus Versehen.
Ja, der Designer ist unaussprechbar, sage ich mal.
Ja, und man findet ihn leider auch nicht. Ich suche auch, was er sonst gemacht hat, aber irgendwie, ja, es ist ein japanisches Spiel, meine ich wieder. Und ich meine, es wäre der Verlag gewesen, der auch Nokoso Dice mal rausgebracht hatte. Aber da bin ich mir jetzt unsicher. Ich weiß nur, dass an dem Stand stand, Nokoso Dice ist dieses Jahr nicht auf der Messe. Das war wie die Aussage, ja, weiß ich nicht.
Was ja auch ein großes
Stichspiel, ich würde sagen, ist auch noch besser. Ne? Also okay. Nokoso Dice ist für mich auch ein 10 von 10, muss ich ehrlich sagen. Das
kommt man nicht ran. Ne? Also das ist...
Leider nicht. Das kannst du dir selber ausdrucken, aber so richtig rankommen tut man da aktuell leider nicht. Ne? Vielleicht hat man Glück und man findet mal gebraucht eins.
Mein Problem ja mit Stichspielen und aus meiner Skat, kurzen Skat-Karriere hat das nochmal das manifestiert, ist ja dieses, dass mir das dann oft zu anstrengend ist, jetzt zu überlegen, was denn hier der beste Zug ist. Ne, also mit dem Gedanken, okay, eigentlich müsste ich jetzt mal kurz in Ruhe überlegen, okay, jetzt ist klar, der hat das gespielt, dann kann er das nicht mehr haben und so weiter. Und das ist mir, also deshalb mag ich auch Schach nicht oder so, dass du sagst, okay, du hast einfach alle Informationen und ich mag eher so ein bisschen, okay, jetzt hat sich gerade was verändert, ich habe jetzt, sehe auf dem Board, auf dem Brett alles, was ich brauche, es ist ein bisschen übersichtlicher. Ich muss jetzt nicht irgendwie gefühlt irgendwelche Wahrscheinlichkeiten mir überlegen, was denn jemand haben könnte.
Ich glaube, du gehst da sehr verkopft an die Sache ran. So spiele ich das gar nicht. Es gibt ja Leute, die zählen die Karten. Das meint, also, nee, nicht bei so einem Spiel. Das spielst du schön runter. Du hast so deine Taktiken, die du dir über die Jahre in Stichspielerfahrung aufgeladen hast. Und dann kommt eben so ein Spiel wie Robotrick und wirft das irgendwie so über Bord, dass du wieder komplett dich neu drauf einlassen musst. Und das ist eigentlich das Interessante, ne? Vielleicht bist du da einfach zu verkopft. Vielleicht machst du dir da zu viele Gedanken. Vielleicht sollst du einfach mehr genießen.
Das ist generell ein guter Ratschlag fürs Leben. Nicht nur für Stichspiele und Brettspiele.
So sieht's aus. Ja.
Schauen Gut. wir mal.
Ja, schönes Ding auf jeden Fall. Bin ich mir sicher, dass das in der Top-Liste des Jahres in den besten Stichspielen bei mir auftauchen wird. Ja.
Ja, ist Rebel Princess dieses Jahr? Nee, das hat sie letztes Jahr schon empfohlen.
Nee, für die Jury ist es dieses Jahr, für uns ist es letztes Jahr, genau.
So ist es.
Ja, du hast noch ein paar Updates mitgebracht.
Genau, ich habe mir gedacht, mal anstatt noch ein Spiel zu besprechen, wobei, also wir haben vielleicht ein Spiel, wo wir länger darüber sprechen.
Jetzt haben wir ja Robinson Crusoe, Dyson Crusoe hast du jetzt ja auch schon.
Zerrissen habe ich das. Nein, nee, das ist
wieder zu einer langen Diskussion gemacht, meine ich.
Naja, Diskussion, das ist so. Aber lass uns mal kurz, aber bevor ich darauf komme, müssen wir einmal kurz, weißt du, was einer der besten Filme ist, die ich je geguckt habe? Nein, weißt du natürlich nicht. Die Antwort hat relativ viel mit Rubber, Paper, Scissors zu tun, wozu wir sofort darauf zu sprechen kommen. Und zwar ist es so, dass, ich weiß gar nicht, 2000 irgendwas, so, man ist Jugendlicher, noch nicht ganz so klar im, ne, 2003, weiß ich nicht, irgendwo da in der Region. Und dann kommt ein sehr guter Freund bei mir vorbei, so wie er jeden Tag vorbeikommt. Und wir sind eigentlich voll gelangweilt. Und er sagt, ich habe hier irgendwas mitgebracht, das habe ich runtergeladen heute, irgendeinen Film. Mhm. Und dann gucken wir Equilibrium. Ich weiß nicht, ob dir der Film was sagt.
Nee, habe ich nicht gesehen tatsächlich.
Hervorragend. Also kann ich wirklich absolut empfehlen. Und zwar mit Christian Bale damals schon, 2002, wo er noch nicht ganz so populär war. Worauf ich aber hinaus will, ist tatsächlich, dass wir hatten null Erwartungen. Wir haben mal gesagt, das Spiel, ja, der Film, keine Ahnung, ist wahrscheinlich Schrott. Und wahrscheinlich wäre er gar nicht so gut von uns empfunden worden, wenn jetzt jemand gesagt hätte, boah, den musst du unbedingt gucken. So, und jetzt.
Also soll ich ihn nicht gucken, ja?
Jetzt. Ja, ist ein guter Film.
Der Stefan möchte heute den Hintern versohlt bekommen von mir gleich verbal. Ich merke es schon.
Jetzt kommt die umgekehrte Variante im Bereich Brettspiel, dass ich mir ja seit Jahren ja schon von dir und Thomas anhören
muss. Naja, seit letzter Messe. Seit Jahren kann seit das ja nicht sein. Seit
über einem Jahr anhören muss, wie gut Rubber, Paper, Scissors ist.
Ja, du hast aber auch den Pitch von mir gehört dazu, ne?
Genau,
du
weißt, genau.
Du wusstest genau, worauf du dich einlässt.
Und deshalb kommt das Spiel natürlich mit schwerem Gepäck daher, ne? Dass ich quasi, die Erwartungen waren jetzt sehr hoch. Und es war nicht so, ich bin jetzt gelangweilt und so wie, wenn du das ja jetzt kaufen würdest und sagen würdest, oh, mal gucken, vielleicht ein Geheimtipp und man dann positiv überrascht ist. So, das Spiel...
An mir geht der Blutdruck schon hoch, Mutter.
Ich habe ein bisschen Angst jetzt, muss ich
sagen. Ja. Nein, du brauchst keine Angst haben. Du darfst das auch scheiße finden.
Ja, Alles gut. Ich habe es mir geholt auf der Messe. Wir hatten es ja auch nochmal empfohlen. Im Endeffekt ist das ja, du spielst 9-mal Stein, Schere, Papier hintereinander und je öfter du gewinnst, umso mehr Sachen nimmst du mit und du musst ein paar Entscheidungen treffen.
Ja.
Das
vor allen Dingen, ob du Schere, Stein oder Papier nimmst.
Genau das. Also es ist quasi, also für Leute, die gerne Schere, Stein, Papier spielen, ist es Schere, Stein, Papier, the game.
Mhm.
Und es gibt diesem, und das muss man sagen, es gibt diesem Schere, Stein, Papier einen coolen Rahmen.
Mhm.
Also da wäre ich auch dabei, wo ich sagen würde, nee, wenn man das gerne macht und da Spaß dran hat und sagt, ich habe jetzt jemanden und wir machen jetzt hier das Schere-Stein-Papier-Battle, haben aber eigentlich, machen nicht nur Best of Five, sondern haben noch ein kleines Set an extra Regeln dazu. Ich erkläre das jetzt nicht, das kann man dann sich wahrscheinlich schnell mal eben so schauen, aber es ist, wie gesagt, 9-mal hintereinander und dann kannst du...
Es gibt Tic-Tac-Toe noch dabei, ne?
Es gibt noch Tic-Tac-Toe dabei, genau.
Alternative also, Siegbedingungen, ne?
Du musst das quasi ist ja immer, erwähnbar. Nein, natürlich im Spiel nicht Unrecht tun. Aber und ich glaube wahrscheinlich, dass es jetzt eben ja auch mit zwei Problemen, also warum es mich jetzt nicht so geflasht hat wie vielleicht dich, ist halt einfach, dass ich sagen würde, bin ich jetzt nicht so der begeisterte Schere-Stein-Papier-Spieler.
Also, diese Argumentation, als wäre ich so ein begeisterter Schere-Stein, als würde ich so zu dir kommen und hey Stefan, lass mal Schere-Stein-Papier erstmal eine Runde.
Ja. Also ja, ich war tatsächlich also dann eher so ein bisschen enttäuscht von dem Spiel.
Das tut mir leid, das tut mir wirklich leid. Ich würde es trotzdem jedem weiterempfehlen. Ich weiß nicht, was du erwartet hast, muss ich ehrlich sagen, weil ich habe es ja genauso gepitcht, wie du es jetzt beschrieben hast.
Ja, ich also, weiß nicht.
Da frage ich mich, ob du einfach dich selber lustig vorgestellt hast. Dass du so gedacht hast, boah krass, ich nehme das jetzt und dann lachen wir und dann spielen wir das Spiel. Weiß nicht.
Ich darf dir eins nicht verraten. In meiner Familie hat das Spiel einen riesengroßen Fan.
Ah. Und das ist dein Sohn.
Und das ist mein Sohn tatsächlich.
Echt? Also, geil. Ja. Das freut mich aber.
Ne, ich verheimliche dir hier nichts. tatsächlich im Urlaub, der hat mich immer damit genervt. deshalb wollte ich es nicht mehr spielen.
Oh nein. Oh, das ist ja noch schlimmer jetzt irgendwie.
also tatsächlich, das vielleicht als Anmerkung, glaube ich, dass es für Kinder gut funktionieren kann.
Für Kinder ist es super, das ist auch für Erwachsene, die sich selbst dann nicht so ernst nehmen. Ich weiß noch, wie ich mit Thomas beim Spieletreff saß, die anderen mit Heavy Euro Games da am Tisch und wir haben da, ich schäme mich da auch ein bisschen für, wir haben da eine Runde Rubber, Paper, Scissors gespielt und wenn dann der Moment kommt, wo du die dritte Krone aufdeckst und das Spiel sofort gewonnen hast, dann ging's los und alle haben natürlich geguckt, ne? Warum schreien die da hinten denn jetzt so wegen so einem komischen und haben ja vorher schon gesehen, wie wir Schere, Stein, Papier gespielt haben. Also ich finde es genial. Also für mich ist das wirklich ein 10 von 10 Spiel. Ne? Ich mache jetzt hier keinen Scheiß. Das ist für mich genial. Und es ist auch bei meiner Freundin, hat das einen so hohen Stellenwert mittlerweile, dass zu jeder Tag- und Nachtzeit ich, glaube ich, fragen könnte, sag mal, hast du Lust auf eine Runde Rubber, Paper, Scissors? Und die würde sagen, ja komm, okay. So, ja. Wenn die sagt, okay, gut, jetzt habe ich aber genug gespielt.
Vorbei.
nee. Das ist ein Vibe. Ich weiß nicht. das ist lustig, das Spiel. Das ist mega lustig, aber du brauchst schon auch eine lustige Runde dafür. Ich weiß nicht. Ich stelle mir dich genauso davor, dass du da so sitzt und dann analysierst, warum gefällt dir das Spiel nicht? Anstatt einfach zu lachen, weiß ich nicht.
Jetzt gehst du aber hart mit mir ins Gericht.
Nein, was sagt denn dein Sohn?
Nee, der findet's gut.
Ja, aber was sagt er denn zu dir dann, wenn du lachst du dann dabei bei dem Spiel auch? Ich will dich hier nicht so vorführen.
Also erstmal noch kurz zu meiner Verteidigung. Wir sind unglaublich große, wer ist es noch, Schnitzeljagd-Fans. Und
ach nee, das, ja, jetzt kommt, nee, jetzt willst du mich ärgern.
Wo ich dir genau das gleiche vorwerfe, ja, wo ich fragen würde, was sitzt du da und analysierst und hast keinen Spaß an Schnitzeljagd.
Ja.
Also welches wir nur Trash-Talken und alles.
Ich glaube, das kann man echt gut miteinander vergleichen. So, es gibt Spiele, die kommen bei einem nicht an und man weiß auch gar nicht, warum. Ist so. Ne? Und Rubber, Paper, Scissors und Schnitzeljagd sind zwei Spiele, die eigentlich ziemlich dumm sind und deshalb sehr lustig sind. Kann man eigentlich so also sagen.
Schnitzeljagd ist nicht dumm.
Doch, Schnitzeljagd ist absolut stumpf und dumm.
Voll clever.
Also da ist Rubber, Paper, Scissors aber vehement mehr Taktik.
Auf gar keinen Fall.
Ah ja, aber auf jeden auf Fall. Du musst ja Fall gucken, dass die Glück. Andere die Kronen nicht kriegt und so.
Also, was man ja sagen muss bei beiden Spielen ist, also wenn du natürlich bei Rubber, Paper, Scissors auch anfängst und da Steinschere, Papier lebt ja davon, ne, was nimmst du denn jetzt? Ich nehme auf jeden Fall das und das. Nimmst dann kann.
Also, nee, so spielen wir das nicht.
Ja, okay, dann.
Ja, wie lange braucht ihr denn für eine Partie dann? 10 Minuten oder was?
Das hast du ja schnell gemacht.
Ja. Naja, vielleicht müssen wir es auch mal so probieren. Vielleicht müssen wir auch mal probieren.
Dann ist es vielleicht ein 11 von 10 Spiel für dich.
Weiß ich nicht. Also ich weiß auf jeden Fall, dass vielen Leuten, denen ich es gezeigt habe, es auch gut gefallen hat und deinem Sohn gefällt es auch. Vielleicht sollte ich mit deinem Sohn einfach den Podcast machen. Dann
ich frage ihn mal, aber er schläft schon fast, glaube ich.
Ah, fast. Nee. Ist ja okay. Ne? Ich würde sagen, das ist ein Spiel, da kann man auch niemandem böse sein, dass er das Spiel dumm findet oder blöd oder was weiß ich. Ne, das ist ein Gaudi-Spiel. Das ist ein wirkliches Gaudi-Spiel, das man am besten antestet, um zu wissen, hat man da Spaß dran oder nicht. Und ich hätte auch ehrlich gesagt nicht gedacht, dass es uns so gut gefällt. Aber wir sind jetzt, ich habe gerade nachgeguckt, wir sind jetzt schon bei 37 Partien. Das ist dafür recht wenig noch. Aber es hat sich bei uns auch null abgenutzt tatsächlich. Hast du das alternative Wertungsset denn schon benutzt?
Nee, habe ich nicht.
Das ja, dann solltet ihr das jetzt mal machen.
Das ändert alles?
Nee, alles nicht, aber es macht es noch mal ein bisschen taktischer an der einen oder anderen Stelle. Und die Aufmachung ist schön, oder?
Okay, ich gebe ihm noch mal eine Chance.
Ja. Und die Aufmachung ist auch schön, oder? Also ich finde, es ist irgendwie bunt und nett und die. Ja,
nö, schön. Ist okay, schön. Kann man machen.
Ja, gut.
Okay. Lass mich noch schnell, ganz schnell, damit wir vielleicht Kelp habe ich gespielt.
Ja.
Und das hattest du ja auch schon besprochen. Und genau. Dein Feedback war, glaube ich, so ein bisschen, boah, ich weiß nicht genau, was ich dazu sagen will, soll. Und das würde ich teilen tatsächlich. Also
das ist komisch, ne?
Bis hin das ist zu.
Ganz komisch.
Boah, ich glaube. Also ich habe es zweimal gespielt, beides mal als High. Mein Sohn wollte unbedingt den Kraken spielen. Das wäre mein erster Gedanke, dass halt der Tintenfisch die deutlich coolere Mechanik hat. Also ich finde dieses Verstecken, das ist ja ein Hidden-Movement-Spiel, also glaube ich deutlich,
obwohl ja, das ist natürlich intens, glaube ich,
viel interessanter. Und als High ist es eigentlich immer, okay, mal gucken, wo, ja gut, hat er jetzt da oder da.
Ja, wir spielen immer einmal so tatsächlich.
Ja, das.
Aber ich habe auch jetzt, wie viele Partien habe ich?
Ich bin froh, dass er überhaupt spielt.
Also, ich habe jetzt 11 Mal gespielt, was nicht hinkommen kann, wenn man immer abwechselt, merke ich gerade. Ich glaube, wir haben einmal eine Partie abgebrochen oder so. Aber ich kann auch nach 11 Partien, das ist witzig, ne? Bei 3 Jahren oder auch jetzt beim nächsten Spiel kann ich nach 2 Partien dir ein Fazit geben und bei Kelp kann ich dir nach 11 Partien kein Fazit geben. Das ist so weird. Das ist einfach komplett weird.
Also bei mir ist, erstmal sieht es mega gut aus.
Oh ja.
Also das möchtest du gut finden. Also das ist im ersten Moment Farbdesign, die Materialien. Boah, es sieht schick aus. Und auch dieses High-Octopus-Thema finde ich auch super cool gemacht.
Ja, mega.
Es passt so gut. Ich will es gut finden. Und auch so in unserer Partie war es auch so, dass ich total schlecht gespielt habe. Und ich hätte eigentlich verlieren müssen. Und dann finde ich ihn trotzdem einmal. Und dann ist es, mit ein bisschen Glück hätte ich jetzt dann doch gewonnen. Also diese Mechanik finde ich, ich weiß nicht, das ist so. Also
das ist aber der Thrill, ne? Das muss man ja dazu sagen. Das ist so ein bisschen, wir dürfen nicht mehr so viel Anglizismen benutzen. Das ist so ein bisschen diese Spannung, ja, dieser echte Überlebenskampf ja auch ist, ne? Ein Hai kann ja auch mal, auch wenn er dumm ist, vielleicht einen Oktopus fangen. Weißt du? Das ist ja wiederum thematisch.
Ja.
So begründe ich mir das.
Okay.
Aber ich stimme dir zu, dass es mechanisch nicht immer ganz schlüssig wirkt. Habe ich dir ja auch gesagt, dass es nicht so ganz rund ist irgendwie. Es ist so edgy.
Nee, genau. Es ist nicht ganz rund. Auch so ein bisschen wie bei Dyson Crusoe, hätte ich gesagt, von den Mechaniken ist es ein richtig cooler Ansatz. Auch mit diesen Steinen, ne? Also dass du dich da versteckst
hinter
diesen Steinen.
Und da bin ich mir nicht sicher, ob ich die Mechaniken überhaupt vom Ansatz her gut finde. Da bin ich mir nicht sicher.
Bei Kelp jetzt, oder was?
Ja. Weil ich finde
diese Versteckmechanik super.
Aber die Mechanik, wie steuere ich die Sachen, ne? Sowohl über dieses Deckbuilding als auch über das mit den Würfeln, das fühlt sich für mich immer noch nicht so an, dass ich sage, boah, ja, genau das war es. Irgendwie.
Ja, gerade die Würfel, also als Hai fand ich das so ein bisschen, weiß nicht, war jetzt nicht so okay, jetzt muss ich, ist der rote Würfel raus, jetzt brauche ich einen neuen roten Würfel.
Ja, das ist ziemlich total blöd dann, ja.
Ja,
also ich kann dir sagen, dass es mit den nächsten Partien, die du spielen wirst, auf jeden Fall etwas...
Ich werde keine mehr Partien spielen.
Okay. Aber du würdest dazulernen. Also es ist nicht so, dass das... Und das ist eben das Schwierige, was ich daran finde. Du lernst schon dazu und das Spiel wächst auch mit den Partien, aber ich weiß immer noch nicht, ob es das ist, was ich möchte. So, das ist ganz weird. Also ich bin auch immer noch bei so einer 7 von 10 ungefähr, 7,5. Mit Potenzial nach oben und unten in den Plus-Minus-2-Bereich, bin ich ehrlich. Ja. Ich kann es nicht ganz einordnen. Aber wenn du sagst, du möchtest keine Partie mehr spielen, klingt das für dich auch eher danach, zwei Partien reicht, jetzt darf es weiter. Und du willst ja auch ausmisten, hast du gesagt.
Ich sehe nicht, dass ich durch mehr Spielen das Spiel anfange, mehr zu mögen, glaube ich.
Nee, mehr zu mögen nicht, aber du wirst es mehr verstehen. Du wirst durch die Mechaniken ein bisschen besser durchblicken.
Wirst du es noch weiterspielen? So
ja, ich werde es, glaube ich, noch weiterspielen. Mit ein bisschen Pause. Dafür finde ich es flott genug tatsächlich. Und ich muss sagen, dass mich dieses, ich weiß nicht ganz, wie ich es finden soll, auch weiterhin anträgert irgendwie, dass ich das herausfinden möchte. Das ist ganz weird. Also ich glaube, ich fand noch nie ein Spiel so komisch einzuschätzen wie Kelp tatsächlich.
Ich habe jetzt gerade auch gesagt, ich weiß nicht, was ich finde, aber ich glaube schon, dass ich das jetzt eher jetzt nicht gut einschätzt. Also,
ja. Klingt ja nach. Wenn du es nicht mehr spielen willst, wird es ja unter einer 7 sein. Für dich.
Ja, so, ja. Das wäre so momentan der Stand, obwohl ich es gerne lieber mögen würde.
Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, ne? Durch die Optik, durch das Thema und so, denkst du die ganze Zeit, boah, eigentlich würde ich es super gerne richtig gut finden und das ist es halt dann nicht. Richtig gut wird es nicht.
Ja.
Habe ich so den
Und dafür Eindruck. Ist halt auch dieser zwei Personen Duell-Spiele-Bereich zu gut besetzt.
Ja, also du hast gerade auch so das Bluffing und so. Das Bluffing finde ich nämlich auch gar nicht so stark in dem Spiel. Das finde ich in anderen viel, viel besser gelöst tatsächlich. Das ist selbst bei, also da ist Agent Avenue ja eine Länge mehr Bluffing als bei Kelp beispielsweise.
Ja, das ist klar.
Ja.
Na gut.
Gut, Kelp, kann man nichts machen.
Schade, war ein Versuch wert.
War ein Versuch wert, ja.
Simon, du hast uns noch ein Spiel mitgebracht. Du hast zwei, drei Minuten Zeit, es vorzustellen.
Naja, ich glaube, wir schaffen es wieder nicht, die anderthalb Stunden einzuhalten.
Jeder Folge sitzen wir da und sagen, okay, heute anderthalb Stunden.
Aber das war auch Dyson Crusoe heute schuld, muss ich sagen.
Das ist richtig.
Das ist aber nicht schlimm.
Ja, ich habe ein bisschen länger gebraucht für zwei Spiele in einem.
Ja, macht nichts. Wir haben noch ein Spiel mitgebracht, oder ich habe noch ein Spiel mitgebracht, was auf der letzten Messe erschienen ist. Nämlich nicht diese Messe, was wir aber diese Messe mitgegeben bekommen haben vom lieben Ode. Grüße gehen raus. Magst du ja, Stefan?
Bester Mann, Suna Valo, ganz großes Spiel, kann ich nur empfehlen. Du hast es immer noch nicht abgeholt hier, Simon. Was ist da los?
Ja, ich habe es vergessen am Freitag, muss ich zugeben. Und jetzt überlege ich, wann es dazu kommt. Aber vielleicht spielen wir jetzt auch was anderes. Es ist ein Spiel, was der Ode zusammen mit Uwe Rosenberg und Michael Keller gemacht hat. Und es geht um einen Expertenkracher, kann man schon sagen. Und es geht um Planta Nubo. Und das ist so ziemlich das Gegenteil davon, was wir eben über Kelp gesagt haben. Denn ich kann ganz genau benennen, was ich bei diesem Spiel mag und was ich nicht mag. Das ist total interessant. Erstmal, worum geht's? Das Ganze ist in einer Solarpunk-World. Das heißt, die Welt ist irgendwie so ein bisschen am Abgrund gewesen und hat sich jetzt mit Hilfe von der Natur wieder regenerieren können. Und es geht im Spiel eigentlich darum, so ein bisschen wieder auf, ich weiß gar nicht, waren es Wolkeninseln? Auf jeden Fall geht es darum, so ein bisschen zu renaturieren. Wir pflanzen Blüten oder Blumen an und wenn die einmal abgeerntet sind, pflanzen wir Wälder drauf. Das ist so das, die Grundthematik des Spiels. Und es geht in dem Spiel vor allen Dingen darum, Sauerstoff und Siegpunkte zu generieren. Ja, wo fange ich bei diesem Spiel an? Das ist nämlich schon der erste Kritikpunkt. Es ist sehr, 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 sehr kleinteilig, was so, also es ist einfach sehr friemelig, ein bisschen. Es hat einen Puzzle-Mechanismus, weswegen mich das Spiel ja auch sehr interessiert hat, weil ich mag ja gerne Puzzle, du magst es auch, Stefan. Ich weiß nicht, hast du, du hast, glaube ich, ein Fest für Odin, hast du ja gespielt, ne? Das fehlt mir auch noch in meiner Sammlung. Und immer wieder hat ja Uwe Rosenberg seine Puzzle-Mechaniken in seine Spiele integriert. Und hier ist es auch so, dass wir eine Puzzle-Mechanik haben, bei dem wir auf unserem kleinen Tableau was einpuzzeln wollen. Das ist aber gar nicht so einfach und das ist auf jeden Fall eine Stärke bei dem Spiel, weil während unserer Aktionsauswahl, auf die ich später ein bisschen näher eingehe, weil sie wirklich auch mein Manko an diesem Spiel ist, haben wir nur Zugriff auf die obersten Teilchen. Das heißt, wir können nicht wie bei anderen Plättchen-Legespielen uns die Form aussuchen, sondern wir müssen wirklich darauf zugreifen, welche aktuell zur Verfügung sind. Meine Freundin meinte eben, sie weiß nicht, ob sie das so gut findet. Und dann habe ich ihr aber gesagt, doch, weil dadurch musst du ja die ganze Zeit gucken, nehme ich jetzt zum Beispiel die gelben Blumen oder passen die gerade gar nicht bei mir rein und ich muss vielleicht doch einen Plan B haben. Also man muss so ein bisschen seine Taktik anpassen. Es ist nicht so ein typisches, ich kann das jetzt durchplanen, wie ich meinen Puzzle mache. Und das finde ich eigentlich ganz gut, weil dieses gesamte Spiel ja auf einem Expertenniveau stattfindet. Der zweite Mechanismus, der mir sehr gut gefällt, ist der der Rondellmechanismus auf seinem eigenen Tableau. Dort gehen wir nämlich mit Sauerstoff quasi im Kreis. Klingt doof, ich kann es auch nicht besser erklären. Aber damit werten wir generell Sachen auf. Wir aktivieren unsere kleinen Engines, haben dort Karten ausliegen, die wir benutzen können, die wir damit auch wieder aufladen, wenn der Würfel an den Feldern vorbeigeht. Wir können die Felder, die in so Ecken sind, wieder bewirtschaften. Und es treibt quasi so alles so ein bisschen nach vorne, ist so ein bisschen der Motor. Und das finde ich auch sehr cool, weil wir so ein bisschen das Abwägen haben, wir wollen eigentlich schnell einmal im Kreis rumkommen, weil wir dadurch unseren Würfel aufwerten können und quasi unsere Siegpunkte generell, die wir bekommen können, steigern. Wir wollen aber auch andererseits neue Karten bei uns da hinlegen, um quasi neue Nebenaktionen zu haben oder um Siegpunktbedingungen fürs Spielende schon mal hinzulegen. Und das ist so ein gutes Abwägen, weil je mehr Karten wir natürlich da liegen haben, desto länger braucht natürlich der Würfel, um einmal im Kreis rumzukommen. Und das ist ganz cool. Wir haben einen Markt für die Blumen, die wir ausgeben können, um den Sauerstoff zu erhalten. Wir können mit unserem Auswahlmechanismus auch nochmal eine Bonusaktion triggern. Wir haben hier und da immer mal wieder kleine Sachen, die wir machen können. Das ist ganz cool. Der Hauptkritikpunkt für mich bei dem Spiel ist tatsächlich leider der Auswahlmechanismus. Und das liegt daran, dass wir so ein kleines Raster haben an Feldern, das ist schon so blöd zu erklären, da merkt man dran, das ist nicht griffig, das ist nicht so plausibel.
Apropos nicht griffig, ich habe gerade mal so ein bisschen durch die Kommentare geschaut, was so Kritikpunkte sind. Da ist zum Beispiel auch Fiddliness, auf Englisch eine Kleinteiligkeit, also wirklich so sehr viele kleinteilige Regeln als Kritikpunkt angegeben
wird. Ja, wobei ich sagen würde, das darf auch bei einem Expertenspiel auch sein. Und ich glaube, wenn man weiß, dass Ude dass Ode und Uwe dieses Spiel gemacht haben, dann kann man sich auch vorstellen, was man bekommt. Und das bekommt man auch. Ne? Das Problem bei diesem Auswahlmechanismus ist, wir haben so ein 3x3-Raster im Spiel zu zweit, nur noch weniger. Und wir legen unsere Werkzeuge zwischen verschiedene Plättchen und aktivieren die. Aber wir müssen auch darauf achten, welche Farbe wir da hinlegen, weil wenn da schon ein Plättchen dieser Farbe liegt, können wir das da nicht hinlegen. Und ihr merkt jetzt schon beim Erzählen, das ist einfach sehr ungriffig. Ja, das ist so, man kann sich das auch gar nicht gut vorstellen. Und da liegt so ein bisschen auch der Hund begraben. Wir haben so ein Action Selection, wo ich aber sagen würde, das Problem ist, dass dieser Mechanismus viel zu lange dauert für das, was es ist. Ja, also dieses Überlegen, was aktiviere ich da? Nehme ich jetzt eine Blume oder das andere? Ich muss noch schauen, welche Farbe lege ich da hin und so. Das ist alles unnötig kompliziert. Für mich, muss ich sagen, ist so ein guter Auswahlmechanismus was Griffiges, so wie bei Trajan, so wie bei Burgen von Burgund, aber auch so wie bei Applejack beispielsweise. Und auch wenn ich Sunavalo mir angehört habe, klingt das auch deutlich interessanter eigentlich von dem Aktionsauswahlmechanismus. Hier hast du ein völlig kompliziertes Ding, wo du dich dann auch noch entscheiden musst, welches Plättchen möchtest du aktivieren. Du kannst dann noch Roboterpunkte ausgeben, um dann beide zu aktivieren. Und das ist so, boah, weiß ich nicht. Das bringt das Hirn so unnötig zum Schmelzen, weil ja, Simone sagte eben, sie konnte mal eine Aktion nicht machen, die sie sich vorgenommen hat, weil ich was anders hingelegt hatte. Aber ich persönlich habe jetzt in den Partien, die ich gespielt habe, eher das Gefühl gehabt, eigentlich alles, was ich mir vorgenommen habe in der Runde, war möglich. Dann hätte ich es aber doch eigentlich auch machen können, dass ich das so typisch Action-Selection-mäßig auswählen könnte.
Ich kann das übrigens sehr stark nachvollziehen, weil aus meiner Sicht darf ein Spiel durchaus komplex sein, aber der Aktionsauswahlmechanismus muss eigentlich in 30 Sekunden erklärt sein. Selbst wenn du so ein Voidfall nimmst, das ist ja unendlich komplex. Du sagst, ja, du suchst eine Karte aus und was draufsteht, machst du halt. Ne? Oder Kanban e.V. Was sagst, ne? Du bewegst deine Figur nach den und den Regeln und dann darfst du hier eine unterschiedliche Aktion ausführen. Also da darf natürlich auch mehr sein, wie vielleicht auch bei einem Archenova oder so, ne? Aber da muss, das darf jetzt nicht unnötig kompliziert werden. Dann der Rest des Spiels gerne.
Ja, und also ich würde nicht mal sagen, dass das überkompliziert ist. Ne? Also es ist sicherlich auch irgendwie gut erklärbar, das schaffe ich einfach jetzt nur gerade nicht. Nur das Problem ist, es ist unnötig kompliziert. Also ich habe nicht den Eindruck, okay, dass das dem Spiel dient. So, ne, wenn du jetzt beispielsweise bei Voidfall, dient es für mich auch nicht, dass du so viele verschiedene Möglichkeiten hast, vielleicht. Ne, wäre ein valider Kritikpunkt. Ne, weiß nicht. Würde ich jetzt nicht nennen, aber das Problem ist, wenn du die gleiche Aktion auch machen könntest, ohne irgendwas dahin zu legen mit irgendwelchen Werkzeugen und du nimmst jetzt Rot, Grün, Blau, was nimmst du jetzt? Und du machst nachher trotzdem alles, was du dir vorgenommen hast. Und das ist so bei mir gewesen. Dann denkst du dir so, und du kannst dem anderen auch nicht groß was verbauen, weil du weißt ja gar nicht, was der andere vorhat. Will der andere jetzt ein lila Plättchen oder ein rotes Plättchen nehmen? Woher soll ich das denn wissen? So. Und das ist so ein bisschen schade. So, das ist die Hauptkritikpunkt. Ich finde, das Spiel sieht dafür sehr schön aus, für ein Uwe-Rosenberg-Spiel. Ich finde es sehr schön bunt. Ich mag dieses gesamte Design, so wie das Spiel aufgemacht ist, finde ich total schön. Ich finde es auch kein schlechtes Spiel. Also ich bin jetzt tatsächlich, auch wenn ich jetzt ganz klar benannt habe, was ich nicht gut finde, würde ich sagen, das ist für mich ein 7/10 Spiel aktuell. So, mit Tendenz, dass ich sagen würde, okay, vielleicht nach 4-5 Partien geht es vielleicht nochmal einen halben Notenpunkt nach unten oder einen halben Notenpunkt noch nach oben. Viel mehr Spielraum würde ich da gar nicht mehr lassen.
Wie siehst du die Widerspielbarkeit bei dem Spiel? Weil das war jetzt auch so ein Kritikpunkt aus den Kommentaren, dass die manche Leute behaupten, die sei nicht gegeben.
Ich finde schon, dass sie gegeben ist, aber sie ist halt Eurogame-typisch gegeben tatsächlich. Also das ist so ein typisches Ding, nimmst du alle halbe Jahr aus dem Schrank, dann hast du eine gute Partie, aber natürlich, jedes Mal wirst du irgendwie die Blumen aufbauen. Wobei ich heute tatsächlich auch komplett anders gespielt habe. Ne? Heute bin ich sehr viel auf verschiedene Blumen gegangen, habe ganz viel mir da eingepuzzelt, habe aber wenig Wälder gehabt und ich habe tatsächlich heute gewonnen. Also das Spiel kann schon was, ne? Aber es ist, Und das muss man einfach ganz klar sagen, es ist schon kompliziert, ne? Und es ist auch für meinen Teil ein bisschen zu wenig gestreamlined. Da hätte so ein bisschen was von Agent Avenue Mindbug ganz gut getan, wo einfach nochmal jemand drüber gegangen wäre und gesagt hätte, okay, das streichen wir, das streichen wir, das streichen wir. Und dann kommt ein gutes Spiel raus. Weil ich glaube nicht, dass das Spiel auf der Komplexität nötig wäre. Ne? Also es geht auch ruhig auf einem Kennerspielniveau, habe ich so den Eindruck.
Ja. Ist auf Deutsch verfügbar.
Ist auf Deutsch verfügbar. Game Builders Verlag. Ne?
Ja, ich habe gerade mal geguckt, so preislich liegt das bei 40 Euro ungefähr, 46 ja. Irgendwo da in der Region. Bei Fantasy Welt 62, warum auch immer.
Ja. Ich glaube, dass das ein Spiel ist, was Leuten gefällt, die so diese typischen Eurogames aus Deutschland mögen. Ne? Diese Uwe Rosenberg, ja, wie soll man das sagen, diese Art und Weise, ne? Auch so Stefan Feld, wobei Stefan Feld natürlich top-notch ist, ne? Das muss man natürlich auch dazu sagen, aber dieses typische, okay, wir haben hier einen Eurogame aus Deutschland, da reiht sich das mit Sicherheit gut ein. Ne? Ich weiß zum Beispiel auch der André, Grüße, der hat das ja auch schon lange bei sich im Regal und hat ja auch gesagt, er möchte es auch behalten. Er findet das ab und zu wirklich ganz cool. Und da unterschreibe ich, ja. Also ich finde, das ist absolut nachvollziehbar.
Die Frage ist ja immer, wenn es ja ein Genre gibt, was überflutet wird mit guten Spielen, abgesehen von den Zweispieler-Duellspielen, ist das ja auch das Eurogame-Genre. Ne? Und da ist halt für mich immer die Frage, wo ich sage, ja, reicht dann gutes Spiel halt noch aus. Ne? Du hast halt so viel Konkurrenz und du hast halt auch so viele gute Klassiker, ne? Dass da einfach immer die Frage ist, ich könnte jetzt auch den ziemlich sicheren Bett hier spielen und weiß, ich habe auf jeden Fall eine gute Zeit.
Ja.
Mit was auch immer.
Und ich glaube, es steht aktuell bei einer 7,2 bei BGG, das finde ich schon hart. Ne? Also gut, meine Bewertung ist ja auch bei einer 7. Das klingt aber irgendwie so schlecht. Das ist, für das, was das ist, ist es gut. Ja? Und es ist mir so ein bisschen zu wenig an einigen Stellen oder zu viel, eher gesagt. Da wäre einfach mehr drin gewesen.
Das Gute, Karten und Karma steht auch nur bei 7,3. Das finde ich tatsächlich.
Und das Applejack von Game Builders und Uwe Rosenberg nur bei einer 6,8. Und da muss ich sagen, also ein Applejack ist das für mich bessere Spiel. Das ist aber einfach jetzt auch wieder so ein Vergleich von Apfel und Birnen, wenn wir beim Thema sind, ja, aber.
Ich glaube, das ist ja das Problem auf BGG, dass je seichter die Spiele sind, desto schlechter werden sie bewertet im Schnitt.
Ja. Ich glaube, dass es dann einfach aus der Masse nicht genug herausgestochen hat, auch aufgrund des Auswahlmechanismus. Hätte dieses Spiel einen richtig cleveren Auswahlmechanismus, sowas wie bei Trajan oder so, wo du einen interessanten Mechanismus darum hast, wie du die Aktion machst. Ich glaube, dann hätte das Spiel für mich auch Potenzial für eine 8 oder höher, muss ich sagen. Aber das schreckt mich leider ab, tatsächlich. Und da war ich mich mit meiner Freundin tatsächlich leider auch sehr einig. Nichtsdestotrotz wird es erstmal noch bleiben. Wir werden mal gucken, wie viele Partien wir noch spielen. Aber genau.
Ich rede mir ja mal ein, dass es der Vorbereiter von dem exzellenten Tsunavalo ist, welches einen sehr guten Auktionsauswahlmechanismus hat.
Ja, es ist ja auch nicht schlimm. Ne? Also es kann ja auch nicht jedes Spiel zünden. Und wie gesagt, für mich ist Applejack wirklich auch ein absoluter Geheimtipp, ja, den ich noch immer sehr, sehr geil, und den werden wir auch weiterhin spielen. Es reiht sich einen in den besten Puzzlespielen so. Und Plantanubo eben nicht. Und das ist okay. Ja, wir müssen nicht jedes Spiel komplett abfeiern und krass finden. Und ich glaube, ich konnte jetzt auch gut darlegen, warum es mir nicht so gut gefällt, wie ich es gerne hätte. Ne? Ja.
Hervorragend.
Stefan.
Ja, fast. Fast hätten wir es geschafft, ne?
Ja, meine Stimme ist auch schon ganz kratzig jetzt.
Da ist sie denn noch fit genug, um die Nudel des Tages in die Runde zu werfen?
Ja, Moment. Jetzt müssen wir natürlich eine suchen. Was hast du eine Idee?
Ich habe vorhin Risotto-Reis gekocht. Das ist also.
Das zählt nicht, nee.
Das zählt nicht, ja. Ich habe auch am Wochenende gekocht, bin damit kläglich gescheitert. Und zwar habe ich Mac and Cheese gemacht. Das ist so ein Comfort Food aus den USA. Ich weiß nicht, ob ihr das was sagt. Ne?
Ja, schon.
Das ist so relativ. Aber ich hatte die Hoffnung, dass das was für die Kinder ist.
Und?
Nee, war es nicht. Also es war zu viel Käse dran. Ich habe denen vorher die Bilder und die Videos gezeigt. So, wollt ihr das essen?
Ich habe tatsächlich veganes Mac and Cheese schon häufiger gemacht mit Kürbis. Funktioniert auch sehr gut.
Okay. Mhm. Ja, und daher würde ich jetzt, wenn du es mir erlaubst, die Macaroni.
Ja. Oh, Macaroni ist auch immer gut, ja. Macaroni ist gut. Ja, dann nehmen wir die doch, weil unser Aufbau heute etwas löchrig war. Gut, beim nächsten Mal gibt es kein Gespiel mehr, versprochen. Dann lassen wir uns was einfallen, und zwar die Tipps für Weihnachten haben wir uns rausgesucht. Für Familien und dann auch natürlich für die Vielspieler. Geheimtipps und Anregungen fürs Weihnachtsfest. Was könnt ihr wem anders schenken? Was lasst ihr euch vielleicht auch schenken? Oh, das ist eigentlich auch gut, ne? Dass man so sagt, okay, nicht nur was können wir anderen schenken, sondern was könnt ihr auf eure Wunschliste vielleicht auch setzen?
Hast du eine Wunschliste für deine Frau? Das erfahren wir in der Weihnachtsfolge dann.
Wie meinst du eine Wunschliste von meiner Frau?
Ja, also dass ihr euch gegenseitig sagt, guck mal hier, das sind die Spiele, die ich mir wünsche und das sind die, und dann kauft ihr die und legt sie euch unterm Baum.
Nee, das machen wir nicht mehr, weil jedes Mal, wenn ich so Wünsche geäußert habe, dann waren das Spiele, die wir einmal gespielt haben und danach verkauft haben, und das fühlt sich einfach doof an.
Ja gut, dann gibt es keine.
Tatsächlich haben wir in der Familie auch eingeführt, dieses Jahr uns nichts zu schenken oder letztes Jahr. Und dadurch gibt es da auch keine Spiele, aber wer weiß, was ich mir für Simoniten, nachher hört ihr hier den Podcast und erfährt hier, nee, geht natürlich nicht. Ich habe mir tatsächlich noch keine Gedanken darüber gemacht. Ich mache mir eher Gedanken darüber, was ihr da draußen in den wilden Fernen des Internets, nein, was ihr in euch so vorstellt, vielleicht fürs Weihnachtsfest. Darüber mache ich mir Gedanken, aber die Sachen sind ja schon bei mir zu Hause. Ich glaube, das wird eine gute Liste werden.
Ich denke auch. Wir haben auch tatsächlich wieder einige Familienfeiern im Vorfeld gehabt, wo ich etliches ausprobieren konnte, und freue mich darüber zu berichten.
Sehr gut.
Gut, Simon, Stefan, ich danke dir. Es hat wie immer sehr viel Spaß gemacht.
Auf jeden Fall.
Trajan, ja, ich setze es mit auf die Liste der zu kontrollierenden Spiele.
Wie gesagt, komm vorbei. Ich erkläre es dir. Das ist am einfachsten. So, brauchst du nicht viel machen. Einmal Five Tribes, einmal Trajan, zack, zack. Easy.
So der Plan.
Gut. Dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder, wenn wir die Glocken läuten für Weihnachten.
Bis dahin.
Macht's gut. Ciao.